Crop FM, Ausgabe Nummer 508. Wir schreiben den 30. Juni 2023. Mein Gast heute Abend ist Dr. Helen Wieder und es geht um Erdstelle. Wie bei jeder Sendung ist auch heute wieder der Cropcom aktiv, hier in der Live-Chat, mit dem man sich hier beteiligen kann, Fragen stellen kann. Und ich gebe sie sehr gerne an den Studiogast weiter, vor allem im zweiten Teil der Sendung. Und da dann auch sehr gerne direkte Skype-Anrufe in die Sendung, einfach User CropFM anrufen und die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Und ich bin sicher, bei dem Thema gibt es viele. Ja, und zu dieser Sendung gibt es eine Website und dort findet man alles Wichtige, was man über die Sendungen wissen muss, zum Beispiel ein vollständiges Archiv. Dort findet man übrigens auch die E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten der jeweiligen Gäste und Informationen zur Sendung, Links etc. Auf der Seite ganz oben im Header findet man Mail-Link, RSS-Link etc. etc. Es gibt auch ein Forum, betreut von Wingman, und den orangen Button mit dem Herzen, den CropFM Spenden-Button. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und auch heute wieder das großartige Coverbild, erstellt von Matthias Töpfer. Mehr zu seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wuhan Scientist rejects Patient Zero Claim. Ben Hur, jener Wissenschaftler aus dem Forschungslabor in Wuhan, an dem Gain-of-Function-Forschung an Viren betrieben wurde, der angeblich Patient Zero, also Patient Null, der erste Patient der Covid-19-Pandemie gewesen sein soll, bestreitet, dass er im Herbst 2019 erkrankt war. Von offizieller Seite wurden zwar Sicherheitsmängel im Labor von Wuhan eingeräumt, aber jegliche Forschung, die zum Ausbruch von Covid-19 geführt haben könnte, wurde bestritten. Ja, kam ja auch im vergangenen Lagerfeuer kurz zur Sprache, also Lab Leak nach wie vor eine unbestätigte Theorie. Nein, nicht Ben Hur, sondern Ben Hu heißt der Mann. Weil André das glaubt. Besucher vom Planeten Pentagon, das fragt sich Wladislav, und er schreibt: mit schwarzen fliegenden Dreiecken, auch bekannt als TR-3B, habe ich mich über längere Zeit hinweg nicht beschäftigt. Das hat wohl damit zu tun, dass die Fallschilderungen nicht eben aufregend sind. EM-Effekte werden kaum berichtet, Autos und andere Verkehrsmittel nicht beeinträchtigt und High-Strangeness-Effekte sind Mangelware, wenn man davon absieht, dass die Vehikel im Tiefflug aufgrund ihrer Masse und Größe durchaus Eindruck schinden können. Kann ich mir vorstellen. Als ich einige Interviews mit Colin Saunders gehört habe, hatte ich den Eindruck, dass sich das Phänomen in UK ins Exotische entwickelt und sich womöglich ein Game Changer eingestellt hat. Nachdem ich aber sein Buch Triangular UFOs of the United Kingdom gelesen habe, weiß ich, dass alles beim Alten geblieben ist. Und warum Ladislav glaubt, dass das so ist und TR3B seinen irdischen Hintergrund haben, erfährt man in diesem Artikel, und viele weitere spannende Dinge gibt es auf ufoscriptorium.blogspot.com oder einfach vom Link von der Crop FM News Sektion aus. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Dr. Helen Wieder. Freue mich sehr. Und wir sprechen über das Geheimnis der Erdstelle. Pensionierung hat sich die Professorin für Geographie Dr. Helen Wieder mit Kollegen in das Thema Megalithik eingearbeitet. Als sie in diesem Zusammenhang zwei alte Stollen erforschte, machte es Klick. Es blieb nicht bei diesen Gängen. Mit den Kollegen wurden weitere Stollen besucht, vermessen und dokumentiert. Der Kontakt mit dem Erdstahlforschungszentrum in Neukirchen-Balbini in Deutschland und dessen Leiterin Frau Birgit Zümader ermöglichte die intensive Einarbeitung ins Thema Erdstelle. Dank Hangar 18B konnten zuletzt auch auf YouTube einige unterirdische Anlagen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Übrigens wirklich tolle Videos. Und ich freue mich sehr, dass Helen Wieder heute Abend mein Gast ist. Hallo Helen.
Hallo Tarek.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Auch großes Danke an die Jungs vom Hangar 18B, die dich da ja ganz toll technisch unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass du eine stabile Skype-Leitung hast.
Ja, das war nötig. Da bin ich Anfängerin.
Ja. Beim Vorgespräch, wir haben ja einige Male vorher telefoniert und einmal hast du mir von einer Aussage deines Doktorvaters erzählt, der hätte da gesagt, nur Spinner glauben an astronomische Ausrichtung von Megalithstrukturen. Und was ich mich da vor allem frage, warum muss man daran eigentlich glauben?
Glauben, warum ist eine, muss man überhaupt nicht.
Ja.
Da muss man nicht. Übrigens, es war nicht mein Doktorvater, es war ein Professor, den ich gefragt habe, ob ich nicht über die Megalithen arbeiten könnte, weil ich ja Astronomie im Nebenfach hatte und Geologie auch. Und das wäre eine ideale Kombination gewesen. Aha, und nach der Aussage, dass ich spinne, habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich einen anderen, frage ich einen anderen. Und dann bin ich habe ich dann über Bergbau gearbeitet.
Aha, also es war ein Doktorvater ins Bär, aber er hat es leider verbockt. Ja, es ist einfach eine interessante Aussage. Ne? Ich meine, ich denke mir, wenn ich frage, warum muss man das eigentlich glauben, kann man ja eigentlich feststellen, oder? Ich meine, man kann es ja einfach.
Natürlich. Es sind Fakten. Darüber habe ich mir ja mit Kollegen viel gearbeitet in der Zeit, in der ich hauptsächlich über Megalithen gearbeitet habe. Da hatte ein Kollege einfach sämtliche Rechnungen im Computer und wenn wir etwas ausgemessen haben, konnte er sofort feststellen, ist es nach dem Mond oder ist es nach der Sonne ausgerichtet, und da haben wir sehr interessante Fakten gefunden. Also glauben muss man nicht, man kann es messen, man kann es berechnen.
Genau, das ist ja irgendwie das Interessante dran. Und du hast dich also in deiner Pension dann mit diesen Dingen zu beschäftigen begonnen, aber offenbar hattest du das Interesse ja schon vorher, sonst hättest du ja nicht über dieses Thema eine Doktorarbeit schreiben wollen, über die Ausrichtung. Was hat dich dann eigentlich zu den Erdstellen bzw. den unterirdischen Anlagen geführt? Das ist ja auch eine Definitionssache, über das können wir heute oder werden wir heute auch noch sprechen, aber wie kamst du denn dann zu diesen erstaunlichen Tunnelsystemen, die es offenbar auch in der Schweiz gibt?
Ja, wir waren ungefähr 4 Kolleginnen und Kollegen, die meistens auf Exkursion waren. Und dann kam ein Kollege und sagte, da hat es bei einem Bauern einen seltsamen Stollen, müssen wir mal ansehen. Und dann nach dem dritten Mal haben wir uns überschwatzen lassen und haben den angeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin in den Gang hineingegangen, herausgekommen, gesagt, was habe ich eigentlich gesehen? Muss ich nochmals hinein? Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht. Der ist so genau, als wäre er gestern gearbeitet worden. Dann haben wir noch weitere besucht. Er hatte einfach die Nase dafür, wo es solche Stollen hat. Und dann bin ich beim Thema hängen geblieben. Und beim letzten Stollen war ich wieder einmal. Und da habe ich mit ihnen gefragt, was ist es eigentlich? Da habe ich gedacht, ja, ich fühle mich eigentlich wohl in diesen Stollen. Ich weiß aber nicht warum, aber es gefällt mir einfach. Das, wo viele Leute Angst haben, sagen, ist mir zu eng, ist mir zu dunkel, mir gefällt.
Und was war es jetzt, aber ich meine, erinnert mich ein bisschen an die Aussage von Michael Glickman, der gemeint hat, er hat seinen ersten Kornkreis irgendwann einmal betreten und ist dann nie wieder wirklich rausgekommen.
Ja, könnte sein, ist ungefähr, ich bin hängen geblieben. Es war einfach interessant und weil ich dann noch die Beziehung zu Deutschland gefunden habe, zu den Erdstahlforschern, habe ich gesehen, das ist ein großes Thema, aber bei uns gibt es Archäologen, die das Wort Erdstahl noch nie gehört haben. Und also da gehe ich, ja, dann erzähle ich denen das einfach, wenn sie es hören wollen.
Ja. Und ja, Crop FM ist ein Riesenthema, dank Dr. Heinrich Kusch, der da ja herausragende Forschung, finde ich, betrieben hat, die sehr umstritten ist an vielen Stellen, aber eigentlich eher nur so in Richtung, na, kann ja gar nicht sein, wirklich Gegenargumente höre ich wenig und wenn, können wir heute auch noch darauf eingehen. Ich meine, die Frage ist natürlich, wozu wurden die gebaut etc.? Also das ist vielleicht einer der Hauptfragen, die wir uns heute Abend stellen werden. Aber was war es eigentlich, was dich wirklich so als erstes gefangen genommen hat, so an diesen Stollen?
Schwer zu sagen. Ich finde sie faszinierend. Ich finde Höhlen ohnehin faszinierend. Nur das normale Höhlen wie das Höllloch oder so, da kann ich nicht mehr hinein. Das ist zu gefährlich für mich. Aber da war ich mit 20 schon mal drin. Das ist einfach faszinierend, was man da sieht. Eine Welt, die vielleicht noch niemand betreten hat oder die seit bei den Erdstellen vielleicht jemand seit Jahrhunderten, vielleicht auch seit Jahrtausenden niemand mehr betreten hat. Und die sehen dann aus, als wären sie gestern gebaut worden.
Das ist auch interessant. Und es gibt ja, also in der Schweiz, du bist eigentlich die Pionierin, kann man sagen, der Erdstahlforschung in der Schweiz?
Ja, könnte man sagen, weil ich bin am stärksten von den Kollegen da hängen geblieben bei diesem Thema. Und jetzt habe ich natürlich neue Kollegen vom Hangar 18B, die mich begleiten und die das weiterführen mit der Forschung. Und da bin ich also sehr froh, da bin ich nicht mehr allein auf weiter Flur. Und die Verbindung zu Deutschland natürlich mit diesem Erdstahlkreis, die ist für mich natürlich sehr wichtig geworden. Weil ich dann merkte, da ist mehr dran. Das sind nicht einfach 2 oder 3 interessante Stollen, sondern da ist ein großes Forschungsgebiet, das bei uns einfach brach liegt.
Und was ist für dich jetzt die wichtigste Forschungsfrage, wenn es um diese unterirdische Anlagen und um diese Erdstelle geht?
Du, es gibt nicht nur eine Frage. Ja. Ich nehme die Definition. Wenn du von einem Stollen nicht weißt, er ist von Menschen gebaut, das sieht man, weil es hat die einzelnen Spuren, es sind keine Tiere, es ist nicht die Natur. Also wenn du nicht weißt, wer ihn gebaut hat, wer ihn wann gebaut hat, warum gebaut, wie gebaut und so weiter. Wenn du das einfach nicht weißt, dann ist es ein Erdstall. Das ist ganz einfach. Das passt die Definition, die hat der Chikoji schon gesagt. Wenn man das alles nicht weiß, dann könnte es sich um einen Erdstall handeln.
Es ist also in dem Sinne ist es eine Negativdefinition.
Ja, genau, so sagt er dem auch. Ja. Aber das amüsiert mich eher, aber ich versuche natürlich das eine oder andere herauszufinden, aber für manche Fragen, gerade Alter und so, müsste man Labormessungen machen und da habe ich kein Labor zur Verfügung und die Messungen machen zu lassen, das wäre schon sehr teuer.
Ja, also Dr. Heinrich Kusch, wie gesagt, eigentlich ein prominenter Gast auf dieser Sendung, würde dem wahrscheinlich widersprechen, dass wir nicht wissen, wozu sie da sind, denn er hat da ja eine Theorie, die er ja durch Aufzeichnung etc. sehr ja belegen kann. Und er hat ja auch eine ganz eigene Definition von, was ein Erdstall ist, nämlich ja nach der Definition von Heinrich Kusch muss er einen Schlupf besitzen, das heißt, das ist so eine Verengung, ja, wo man dann unten durchkriechen muss, was ja völlig bizarr ist. Und die kommen also in einigen dieser Stollen vor. Oder er muss einen Kreisgang besitzen, was auch also fast noch bizarrer ist, weil das ist ja eine unglaubliche Arbeit und was bringt das denn?
Ja, genau, diese Kreise, sie sind einfach völlig, wir kennen keinen Sinn oder keinen Zweck, die einen solchen Kreisgang erfordern würden. Bei den Schlupfen bin ich nicht so sicher. In Deutschland, Österreich und in Tschechien haben wir sehr häufig Stollen mit Schlupfen, aber in Frankreich zum Beispiel braucht es keinen Schlupf und sie sprechen von einem Erdstall. Also da bin ich nicht einverstanden. Offenbar ist das eine lokale, also großräumige Angelegenheit, die es aber in anderen Großräumen nicht unbedingt hat. Und bei unseren Schlupfen in der Schweiz, also ich bin nicht sicher, ob der Stollen in Baden Schlupfe hatte, weil da ist ein Teil verstürzt. Und bei den anderen Stollen haben wir Schlupfe nicht gefunden. In Deutschland habe ich solche Schlupfe gesehen, bin auch etwa hindurchgekrochen. Aber ich weiß also auch nicht, warum man so etwas gebaut hat und noch viel weniger, wie man das gemacht hat. Also es hat mal jemand, ein Vortragender in einem Vortrag gezeigt, wie man sich das vorstellen muss. Nach unten graben, nach oben graben und dann nur eine ganz kleine Öffnung. Das ist unheimlich. Also, ja.
Rimsky schreibt, Kreisgänge könnten etwas mit Tönern zu tun haben. Ja, ist eine interessante Theorie. Ja,
ja. Meine Kollegen machen das auch etwa, versuchen mal das eine oder andere. Aber das gehört zu den ganz großen Rätseln, wo ich überhaupt nicht etwas wirklich darüber aussagen kann. Aber es wäre durchaus möglich, dass man auch mit Tönen gearbeitet hat früher. Etwas, was uns als wissenschaftliche Richtung überhaupt nicht bekannt ist. Aber ich kenne es natürlich aus anderen Kulturen. Also Tibet und ähnliche Kulturen haben das. Aber bei uns ist das einfach ein schwarzer, ein blinder Fleck.
Ja, aber bei Tönen ist jetzt die Frage, was haben jetzt die Kreisgänge mit Tönen zu tun? Okay, es könnte um Resonanzen gehen. Aber dann ist gleich die nächste Frage, ja, und wozu diese Resonanzen? Und da, ja, kann ich jetzt auch wieder nur auf Dr. Heinrich Kusch verweisen, der im November auch wieder mal zu Gast sein wird, aber wir werden vielleicht heute auch ein bisschen auf das eingehen können, aber du hast dich jetzt vor allem mit den Erdstellen in der Schweiz beschäftigt und ja, ja, da gibt es derzeit zwei offiziell anerkannte, ja, was ja immer das jetzt genau heißt. Und zwar, das ist der eine im Krauchtal und der andere ist das in Bruderloch Baden. In Baden.
Ah, ja, das Bruderloch in Schönholzenswilen, ja, der ist dann nein, anerkannt ist Baden, das ist ein ringförmiger, die haben sogar zwei Ringe, das gibt es auch öfters. Und dann ist das Bruderloch, und das ist ein Gang mit Kammen.
Also, in Baden und Bruderloch sind die zwei offiziellen, ja. Okay.
Krauchtal werde ich nächstens mal Frau Simada zeigen, kann sein, dass sie dann auch überzeugt ist, dass der aus dem Rahmen fällt. Dass der also auch ein Erdstall sein könnte.
Und du wendest es aber nicht diese strenge Definition an, dass da ein Kreisgang oder ein Schlupf sein muss?
Nein, diese strenge Definition nicht. Also Kreisgang, Baden, das ist klar. Aber ein Schlupf, das ist in Frankreich auch nicht nötig. Und wir sind in der Schweiz in einer Zwischensituation. Man hat ja immer gemeint, es hätte zwischen Deutschland und Frankreich so einen 500 Kilometer breiten Streifen, wo es keine Erdstelle hätte. Und das in der Schweiz, das es jetzt hat, das ist eigentlich neu. Und ich gehe davon aus, dass diese Situation später sich auch noch auflösen wird. Ich vermute, dass es im Schwarzwald durchaus auch solche Erdstelle geben könnte. Aber, ja.
Und, ja, du hast schon erwähnt, also sie müssen aus dem Rahmen fallen. Das würde mich jetzt noch ein bisschen natürlich genauer interessieren, was heißt aus dem Rahmen fallen. Du erwähnst auch ich habe da mehrere Artikel und so weiter von dir gelesen. Und ja. Ich glaube, in einem erwähnst du, dass das Bruderloch offenbar nach dessen Erbauung lange nicht verwendet wurde.
Genau. Das ist nicht nur das Einzige. Wir haben auch andere Stollen, die sehen aus, als wären sie gestern gebaut worden. Und beim Bruderloch kann man das sogar beweisen. Das wurde schon anfangs des 20. Jahrhunderts bewiesen. Da hat ein Forscher einen in den Boden hinein gegraben. Und da hat er gesehen, es gibt dort in einer Kammer eine ganz kleine Quelle. Die fließt nicht immer, so ein Hungerbrunnen, sagen wir. Und diese Quelle, die kommt aus einem kalkhaltigen Gestein. Und wenn sie an die Oberfläche fließt, also in einer der Kammern entspringt, dann ändern Druck und Temperatur. Und dann muss das Wasser Kalk ablagern. Und diese Quelle hat Kalk abgelagert. Aber der allererste Kalk, die untersten Ablagerungszentimeter, die sind weiß. Und das bedeutet, dass niemand in diese Stollen hineingegangen ist. Denn wenn man hineingeht, trägt man an den Füßen immer ein bisschen Blätter, ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck mit. Und dann wird der Kalk grau oder braun. Also und da bei der Grabung fand man, die untersten Schichten sind weiß. Und daraus kann man schließen, dieser Stollen wurde nicht begangen. Und erst später kommen dann die braunen und darüber auch die grauen Schichten. Also ich finde diese Lösung und diese Erklärung, also das ist richtig. Denn sonst wären sie dreckig von Anfang an. Aber das deckt sich mit unseren anderen Beobachtungen, dass die Erdstelle oft überhaupt nicht benutzt aussehen, als wären sie gestern gebaut worden. Und das im Sandstein, etwas, was an und für sich sehr rasch einmal zerfällt, wenn man daran reibt.
Wobei jetzt mit diesen Kalkablagerungen, es kann ja sein, dass sie erbaut wurden, dann sehr wohl verwendet, aber sich die Kalkablagerungen erst nach und nach dann gebildet haben.
Ja, aber...
Also die wurden erbaut, dann sind sie vielleicht ein paar Jahre für was auch immer verwendet worden und dann eben Jahrtausende oder Jahrhunderte zumindest nicht, aber wahrscheinlich eher Jahrtausende. Und ja. Dann hat sich eben dieser Kalk erst abgelegt. Also
nein, weil dieser weiße Kalk liegt genau auf der natürlichen Gesteinsschicht auf. Also wir haben den Sandstein ringsherum und man sieht, wo der frühere Boden war. Die Kalkablagerungen betragen jetzt ungefähr 20 Zentimeter und man darf annehmen, dass die Quelle doch sehr rasch gekommen ist und bereits Kalk abgelagert hat. Es gibt also zwischen dem natürlichen anstehenden Gestein und der weißen Kalkschicht keine Ablagerungen mehr. Die sind okay. Also wirklich direkt auf dem Kalk abgelagert, die weißen Schichten. Also auf dem normalen Sandstein.
Okay. Ja.
Aber ich gebe zu, es könnte eine kurze Zeit gewesen sein, aber die Funde sprechen eher dagegen.
Ja. Funde, was für Funde hat man da eigentlich gemacht in solchen Erdstellen?
Unsere sind eigentlich fundleer. Beim Bruderloch gab es noch einen Stein, so wie ein Amphalos mit einzelnen Einritzungen. Den findet man heute im Archäologischen Museum in Thurgau. Was der bedeutet hat, der Stein muss früher vor dem Stollen, vor dem Bruderloch gestanden haben. Er fiel dann ins Tal hinunter und man hat ihn dann dort in Sicherheit gebracht ins Museum, sonst wäre er wahrscheinlich verschwunden. In den anderen Stollen finden wir einfach buchstäblich nichts, außer einigen Steinen, die da einfach nicht hineingehören. Denn wir sind Ich habe nur im Mittelland nach solchen Stollen gesucht. Denn in den Bergen müssten wir dann immer noch untersuchen bei Stollen, ob es nicht Bergbaustollen sind. Aber im Mittelland muss man keine Stollen bauen, weil das kaum Bodenschätze gibt. Es gibt einzelne Gebiete, wo ein bisschen schlechte Kohle zu finden ist, aber da, wo wir unsere Stollen haben, da gibt es keine Kohle. Aber es gibt Steine darin, fast Plästerungen manchmal, und die Steine sind fremd, ortsfremd. Man sieht, das sind Steine, die aus den Alpen gekommen sind, die haben die Gletscher heruntergebracht, aber man sieht auch, die Steine sind von den Flüssen bearbeitet worden, denn sie sind gerundet. Nur vom Gletscher wären die Steine höchstens Kanten gerundet, aber die sind wirklich, haben die Form, die sie bekommen, wenn sie vom Fluss transportiert wurden. Und die finden wir in den Stollen drin, nicht sehr viele, aber manchmal eine kleine Anhäufung von 5, 6 solchen Steinen oder auch etwas mehr. Und wie die hineingekommen sind, wissen wir einfach nicht.
Ja, also im 16. Jahrhundert wurden die ja auch, das geht ja auch aus Aufzeichnungen hervor, verschlossen, fast panikartig.
Ja.
Und da wurden ja dann teilweise auch Flüsse oder Bäche in diese Stollen geleitet. Ne? Also das könnte ja vielleicht eine Erklärung sein, oder? Für diese auch.
Ja, unsere Stollen liegen leider meistens so 30 bis 40 Meter unter einer Hügelkuppe. Und da ist es recht schwierig, einen Fluss hineinzuleiten.
Ah, ja.
Das wäre höchstens sehr, sehr früh möglich. Die liegen da, wo vor Jahrtausenden der Talboden war. Aber der liegt heute wegen der Gletscher viel tiefer. Also hineinschwimmen, ja, aber dann müssten die Stollen noch viel älter sein, als wir vermuten.
Ja, was ja vielleicht der Fall sein kann. Also ist ja noch nicht ganz raus.
Ja.
Und Hangar 18B, also du arbeitest ja mit Hangar 18B zusammen. Ja. Danke auch noch einmal an Hangar 18B, dass sie auch den Kontakt zu dir hergestellt haben. Sonst wüsste ich ja von dir gar nicht. Und da gibt's auch das hatte ich auch unlängst in den News, eine wiederentdeckte unterirdische Anlage. Ob es jetzt ein Erdstall ist,
ja,
ist jetzt eine andere Frage. Aber wirklich ein absolut faszinierendes Video. Ich glaube, der verschollene Erdstall oder so ähnlich heißt die Überschrift von Hangar 18B. Und das ist wirklich faszinierend. Also die Jungs gehen da in den Wald. Und ich hatte ja unlängst schon eine Sendung mit Hangar 18B, auch über ihre ganzen Erdstall-Dokumentationen, wo du natürlich dann auch vorkamst. Und in diesem Video, das ist relativ neu, ich glaube ein paar Wochen alt, also man sieht, wie die unerschrockenen Mannen da einfach in irgendein Loch im Wald, man kann es halt anders beschreiben, hineinklettern. Und das ist unglaublich. Ja, also nie würde ich in dieses Loch klettern. Und drinnen offenbart sich wirklich eine komplett neue Welt. Also plötzlich stehen die da in einem Gang, der erstaunlich gearbeitet ist.
Ja.
Ist und ohne kein Grund, keine Aufzeichnungen und so weiter und so fort. Sehr lang ist und dann an einer man kann vermuten, dass dieser Gang dann auch weitergeht. Ich glaube, weil der dann irgendwo
Das sumpfige Stellen, da haben sie sich nicht weitergetraut, weil sie beim Wasser nicht sehen, ob da nicht plötzlich eine Untiefe kommt.
Ja, verstehe ich total. Und also unter Umständen geht der noch lange, lange weiter oder wo auch immer das dann hinführt, aber ich glaube, das sind 40, 50 oder 60 Meter lange Gänge, zwei Gänge, glaube ich, die so abzweigen.
Ja.
Kann ich nur einfach völlig empfehlen, dieses Video und auch andere. Ich habe die Playlist von Hangar 18B verlinkt. Und wirklich das Faszinierende ist, also weil die Frage, die sich hier aufdrängt, ist, wie viele Erdlöcher im Wald führen denn noch zu solchen erstaunlichen unterirdischen Bauwerken und was gibt es dann noch alles zu entdecken?
Ja, es gibt sicher noch sehr viel, aber das sind jetzt Stollen, wo der Eingang immer etwas verschüttet ist. Und das ist schwierig. Das muss man zuerst überwinden und dann wird der Gang In der Regel 1,60 Meter oder höher. Und hier haben wir sogar Stellen, die 3 Meter hoch sind. Und dann haben wir den einen Gang, der hineingeht, richtig in den Berg hinein. Und die treffen auf einen, der quer dazuläuft. Und der liegt weiter unten. Der ist vermutlich älter, aber der läuft im Berg drin, dem Hang entlang. Und das ist eigentlich, das ist einfach wirklich nicht erkennbar. Der Gang, der in den Berg hineingeht, das könnte ein Quellstollen sein. Aber es, von der Lage her würde ich sagen, ich würde da nicht nach einem Quell, nach einer Quelle suchen, schon nicht 50 Meter weit in den Berg hinein. Aber den anderen Gang, der dem Hang entlang läuft, das ist, ergibt einfach keinen Sinn. So sucht man keine Quelle. Und der ist einen Meter oder einen halben Meter tiefer. Und warum man den tiefer gelegt hat, also er ist vermutlich älter, aber es ist einfach wieder ein Rätsel und das gefällt mir.
Absolut. Und ja, also wie gesagt, Video ist eh auch verlinkt von den News und ja. Das ist nicht das einzige Beispiel. Also es gibt da auch in der Sendung mit Hangar 18b über Erdstelle, da haben wir auch ein anderes Video besprochen, wo sie auch einfach irgendwo im Wald in ein Loch klettern und dann halt in einem dieser fantastischen Anlagen stehen, die dann teilweise sehr hoch sind, aber vor allem sehr sauber gearbeitet, also auch in der Schweiz. Ja, also die Symmetrie ist zum Beispiel nahezu perfekt.
Ja.
Und viele, viele Details, die einfach schwer nachvollziehbar sind, auch immer wieder diese Einwölbungen in den Seitenwänden, wo man eigentlich nicht genau weiß, wozu die sind, weil um eine Lampe dort hinzustellen, sind sie oft zu klein oder haben keine Aufstellfläche, also vielleicht eher Tastlöcher.
Ja, es könnten Messnischen sein, Tastnischen. Also wir haben solche Nischen, die wirklich für eine Lampe unbrauchbar sind. Und da können wir uns einfach keinen Reim drauf machen. Aber wir haben in diesen Stollen natürlich auch nie Spuren eines Feuers, einer Kerze oder einer anderen Lichteinrichtung gesehen. Die sind alle absolut frei von Ruß. Und der Ruß, der hält sich doch recht lange in den Gängen. Ich weiß von Gängen, die vor 200 Jahren gemacht wurden oder beim Bruderloch. Da hat es auch Ruß noch nach Jahrhunderten. Dann fängt er langsam abzublättern, aber dann findet man den Ruß am Boden. Und es hat dann immer noch Ruß, der in die Poren im Gestein eingedrungen sind und die bleiben noch länger. Und in unseren Gängen finden wir einfach keine Spuren von Ruß. Und mit Licht hat man das, also mit Elektrizität hat man die Stollen nicht gebaut, sonst wüsste man das noch. Das ist noch 100 Jahre her, seit man da das Licht hat.
Ja, es sei denn, es ist so lange her, als man die Stollen gebaut hat, dass das einfach inzwischen vergessen wurde.
Ja.
Stichwort also, hermetische Leuchten.
Ja. Nein, von zwei Stollen weiß man. Also den ersten, den ich besucht habe, den hat man gar nicht gekannt. Auch die Vorfahren des Bauern, der dort wohnt, haben nichts von einem Gang gewusst. Erst als man den Hang angeschnitten hat, weil man eine Zufahrt von hinten her zum Hof haben wollte, da stieß man auf den Stollen und konnte sich nicht erklären, warum da ein Stollen ist. Denn das Gestein ist trocken. Das Grundwasser oder das Wasser, das man finden kann, ist 17 Meter tiefer unten zu finden. Da gab es früher einmal einen Sodbrunnen. Und in diesem Stollen hat man nie Wasser gefunden. Da hat es überhaupt keine Kalkspuren. Es hat sogar einen Riss im Gestein. Und das brauchte eine unheimliche Gewalt, dass in einem solchen Gestein ein Riss über mehrere Meter entstehen kann. Und da hat es nicht die geringste Spur von Wasser oder von Kalk. Das wäre dann ein Hinweis, dass da mal Kalk, dass da mal Wasser geflossen ist. Also absolut trocken. Und wer den Erdstall dort gebaut hat oder diesen Stollen, ist völlig unklar. Er ist sehr exakt gebaut. Man sieht die einzelnen Hiebe und es sind auch Nischen, eben diese Nischen, die halbkugelförmig sind, die man eigentlich nur als Tastnischen oder Messnischen brauchen kann, aber sicher nicht für Licht. Aber, ja.
Und wie jetzt schon mehrfach erwähnt, diese Stollen sind also voll von seltsamen Merkmalen. Ein anderes ist zum Beispiel, dass sie ganz gerade Abschlüsse haben, teilweise auch also rechte Winkel. Und also auch an der Decke teilweise rechtwinklig sind.
Ja, ja.
Was ja jetzt auch statisch gar nicht das Gescheiteste ist. Aber die solche rechten Winkel anzufertigen, also Michael Glickman hat mal in einem Kornkreisbuch, der ist Architekt, der hat da ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, wie schwierig es sich ist, diese Ecken, diese 90-Grad-Winkelecken zu machen, zum Beispiel im Kornkreis. Ja. Und jetzt in einem Gang ist das ja genauso schwierig, also die da rauszuhauen. Ja. Und wozu?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich habe auch Stollen gesehen, die Bauern gebaut haben, um Wasser zu suchen. Und die haben regelmäßig einen bogenförmigen Abschluss oder so einen gotischen Abschluss. Das ist natürlich viel stabiler und das wissen die Bauern. Ein gerader Abschluss, das ist nicht so stabil. Aber das ist so gemacht worden und auch die Abschlüsse sind uns von Anfang an aufgefallen. Ich habe in einem Stollen gesehen, wie es aussieht, wenn man aufgibt. Der Bauer wollte Wasser suchen, ist 30 Meter in den Berg hineingegangen, hat gemerkt, er findet das Wasser nicht. Und dann ist es ein bogenförmiger Abschluss, so wie er eben vorwärts mit seinem Pickel in den Berg hineingeht. Und er ist dann zurückgegangen, tiefer unten, 3-4 Meter tiefer unten, da hat er dann das Wasser gefunden. Aber so ein bogenförmiger Abschluss ist das Normale, wenn man kein Wasser findet.
Ja, hört man einfach irgendwann auf, ne?
Ja.
Und hier gibt es dann Erdstelle, die einfach offenbar genau bis hierhin gebaut werden sollten.
Ja, das sieht genau so aus, als hätte man vorgehabt, so weit und jetzt nicht weiter. Ja. Und es geht nicht um das Wasser. Die Stollen sind dann auch an Orten, wo man kein Wasser braucht. Gerade am Ursenbach, da ist kein Hof in der Nähe, da ist keine Siedlung in der Nähe. Da müsste man mehrere hundert Meter weit das Wasser dem Hang entlang führen. Genau beim Bruderloch ist das auch so sinnlos. Es ist ein Steilhang und da müsste man das Wasser dem Steilhang entlang die längste Zeit führen und dann noch einen Kilometer nach Osten zum Dorf hinüber. Und der Steilhang, das wissen die Bauern, da fallen immer wieder Steine herunter. Da müsste man ständig wieder den Wasserlauf korrigieren. Das ist einfach sinnlos.
Ja. Sperber fragt, gibt es dazu Bilder? Also ich kann da nur nochmal auf den YouTube-Kanal von Hangar 18b verweisen. Dort findet man nicht nur Bilder, sondern Dokumentationen und viele, viele Bilder zu diesen Erdstellen und auch zu diesen ganzen Dingen, die wir da jetzt erwähnen, also diesen Abschlüssen und so weiter. Also wirklich großartige Arbeit. Und Jana fragt eine Frage, das greift vielleicht schon ein bisschen vor, aber ich stelle es jetzt trotzdem. Wird in Ihren Kreisen, also in deinen Kreisen, Helen, auch manchmal die Möglichkeit diskutiert, dass diese Stollen mit Wesen, die wir unter Zwerge, Alben, Elben etc. kennen, zu tun haben?
Das ist schwierig, weil ich sehr viele Leute habe, die wollen davon nichts wissen. Aber übrigens, ich kann noch etwas zurückgehen zum Bruderloch, dank dem Hangar 18b. Können wir auch zeigen, dass das eine Steilwand ist und mittendrin ist dieser Stollen. Die haben nämlich eine Drohne, mit der sie dann die ganze Wand zeigen können und da mittendrin ist das Loch, das in diesen Stollen hineinführt. Also da bin ich sehr froh, weil das konnte ich natürlich mit meiner Kamera nicht abbilden. Ich musste es einfach immer beschreiben in der Steilwand und mit der Drohne konnten wir es zeigen. Und jetzt einfach zu den Erdmännchen. Es gibt natürlich Orte, wo ich vermute, dass es noch mehr Stollen hat, aber die sind verschüttet, wie eben an anderen Orten auch, wo man sie zufällig findet. Die Geschichten von den Erdmännchen sind da, sogar die Geschichten, dass man Steine hineinwirft in diese Stollen. Also die Sagen erzählen von Steinen, die man hineingeworfen hat, um die Erdmännchen zu ärgern. Was natürlich nicht das Gescheiteste war, aber wir finden die Steine. Aber beim Erdmannlichtstein zum Beispiel finden wir die Stollen noch nicht, aber ich bin sicher, dass es dort hat. Aber da müssen wir mit Bodenradarmessungen arbeiten können. Und das sind dann eben die Dinge, die ein Labor oder ein Institut bezahlen kann, die wir selber nicht unbedingt machen können. Aber das ist ein Hinweis, wo man nach Stollen suchen könnte, die sagen könnten, durchaus einen richtigen Kern haben und uns verraten, wo es sinnvoll wäre, nach Stollen zu suchen. Das, ja.
Ja, Mythen haben ja sowieso eine, glaube ich, recht große Bedeutung, ja. Auch beim Auffinden dieser Gänge. Ich glaube, die Frau Strattmann erwähnt, oder warst du das, erwähnte auch Herodot, die Könige, die vor der Flut regiert haben, aber da geht es dann eher um das Alter dieser Stollen, das Mutmaßliche. Und die Hopi, die haben ja auch von Ameisenmenschen gesprochen.
Ja.
Und die Frage ist halt, haben die Erdmännchen Ameisenmenschen genannt und warum?
Und ja, die Hopi, sie beschreiben sie eben auch, sie müssen eine sehr schlanke Taille gehabt haben und irgendwie an die Ameisen erinnert haben. Aber mehr kann ich eigentlich dann zu nicht sagen.
Also große Köpfe, große Augen oder so?
Das wird, glaube ich, nicht genauer beschrieben. Ich habe es mal bei den Hopi nachgelesen, aber ich habe nur gefunden, die schmale Taille und unten sehr schlank. Aber übrigens zu den Sagen. Ich kenne da einen anderen Stollen, von dem kommt der Film dann noch. Das ist auf der Forch in der Nähe von Zürich. Da ist ein Zickzackstollen, also zwei Biegungen drin. Da haben wir genau vermessen. Und da gibt es die Sage, dass Kinder Steine in den Stollen hineingetragen haben. Und ich glaube, dass die Sage sogar richtig ist. Denn zu hinterst im Stollen sieht es aus, als wäre da ein Schlupf nach unten gewesen. Da ändert plötzlich der Boden und es sieht aus, als wäre da eine Grube gewesen, die man mit Steinen gefüllt hat. Und ich vermute, das ist auch ein Erdstall, der also mit zwei Winkeln in den Berg, in den Hügel hineingeht. Und am Schluss müsste es nach unten gegangen sein. Und ich vermute, das war früher gefährlich. Die Leute gingen in den Stollen hinein, haben sich's angeschaut und am hinten ging es nach unten. Und Kinder wollen natürlich das auch machen. Und wenn man nicht aufpasst und eines runterfällt, passiert ein Unglück. Und ich vermute, dass man sich gesagt hat, ja, wir könnten den Stollen verschließen. Dann ist er erst recht interessant. Aber wenn wir den Kindern sagen, holt Steine und füllt da diese Vertiefung auf, dann kann niemand mehr hinunterfallen. Und dann wäre der Stollen gesichert, man braucht kein Tor, die Leute können reingehen, rauskommen, es ist ungefährlich. Und das wäre eine Erklärung, warum dort Steine drin liegen, die dort nicht hineingehören. Es sind dann nämlich eckige Steine, die aus der nächsten Moräne kamen, die sind höchstens Kanten gerundet. Also da hätten wir eine Erklärung, dass man Kinder genommen hat, weil der Stollen relativ niedrig ist. Die mussten mit den Steinen die Vertiefung hinten auffüllen und dann braucht man das nicht zu verschließen. Es ist ungefährlich.
Ja, und einer der Gretchenfragen ist natürlich, wie alt sind diese Erdställe? Denn das Problem ist, einen Stollen, wo jetzt noch dazu keine Fundgegenstände existieren. Und es kam jetzt schon mehrfach die Frage im Chat nach Fundgegenständen. Also, ja, du hast es, glaube ich, schon kurz erwähnt. Also, ihr habt da jetzt eigentlich nichts Nennenswertes gefunden in diesen Stollen, die ihr bisher und oder Erdstelle oder Stollen oder eben unterirdischen Anlagen, die ihr erforscht habt.
Ich kann also zwei Sachen. Das Alter. Also, in Deutschland bei den Erdstallforschern geht man davon aus, dass diese Stollen im 9. bis im 12., 13. Jahrhundert gebaut wurden. Und da gibt es auch Dinge, die man unter Umständen datieren kann in den Stollen. Da hat es manchmal Abfall darin, ein zerbrochener Krug oder so. Man hat das eben manchmal auch die Löcher als Abfallgruben benutzt. Aber die stammen dann im besten Fall aus dem Mittelalter oder aus einer späteren Zeit, aus der Neuzeit. Aber die Stollen werden nicht überall gleich datiert. Ich weiß zum Beispiel, dass man in Frankreich die Stollen sogar bis in die Bronzezeit zurückdatiert. Oder in Spanien, da sagt man, es gibt Stollen, die vorrömisch sind, also mindestens 2000 Jahre vor heute. Also die Annahme 9. bis 13. Jahrhundert ist ein bisschen eng. Ich kann mich erinnern, wie Herr Kusch kam und dann sagte, ja, ich habe da eine Messung und da geht es 8000 Jahre zurück. Und da gab es natürlich eine ganz harte Diskussion. Das war das erste Mal, ja.
Also er hat da, aber ich glaube, diese, also das Neolithikum wäre das. Und ja. da hat er aber bezog er sich auf Fundgegenstände, oder?
Bei dieser das waren Steine, die er datieren konnte, damals noch mit der Thermolumineszenzmethode. So kompliziert wie der Name und teuer auch. Heute arbeitet er ja mit der TCN-Methode. Terrestrisch kosmogene Nuklide.
Genau, Terrestrial Cosmogenic Nucleids. Und ja, das finde ich sehr interessant. Also da gibt es eine Anlage, ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, aber da gibt es auch im Forum Austria einen recht interessanten Artikel drüber etc., wo Steinplatten mit TCN datiert wurden. Also dieser Stollen ist anscheinend eingebrochen und man hat ihn repariert. Und hat dann diese Steinplatten eingebaut. Also diese Steinplatten sind, soweit ich mich jetzt erinnere, also mutmaßlich nach der Erbauung des Stollens dort eingebaut worden. Und die hat man dann datiert. Und ich glaube, da kommt man auf ein Alter von 20.000 Jahre oder darüber, oder?
Möglicherweise war ich mal in der Nähe von diesem Stollen und war schon dort. Ja.
Aber da kommt man also auf ein unglaubliches Alter.
Ja.
Und wie gesagt, diese Methode ist jetzt, ja, ein paar Prozent Ungenauigkeit gibt es immer. Die C14-Methode hat auch Ungenauigkeit. Und mit C14 hat man jetzt, ich nenne es jetzt einmal die Mainstream-Erdsteinforschung, da hat man eben Rußablagerungen am Boden vor allem, glaube ich, untersucht und kommt dann eben so auf das Mittelalter. Ja, also so 800, 900 Jahre alt, irgendwas in der Gegend, 13. Jahrhundert, 12. oder ja. Gut, die TCN-Methode bei diesem einen Stollen zum Beispiel ergibt ein Alter von 20.000 Jahren. Jetzt wird dann als Argument angeführt, ja, aber diese Steine, die können ja vorher schon quasi bearbeitet worden sein und erst danach dort eingebaut worden sein, was richtig ist, ja. Gut, hat man halt einen Stollen repariert und zufällig diese Steinplatten gefunden und die haben genau gepasst. Kann man jetzt nicht ausschließen. Aber wenn man das als Kritik anführt für die TCN-Datierung dieser Stollen, dann muss man aber bitte meiner Meinung nach schon auch eingestehen, dass auch die Rußablagerung am Boden jetzt lange Zeit nach Entstehung des Erdstalls sich dort gebildet haben können und ebenfalls zwar jetzt in die andere Richtung auf der Zeitachse, aber ebenfalls keine Datierung des Stollens sind, sondern nur eine Datierung dieser Rußablagerungen. Und das ist halt das Problem. Warum ist dann das eine quasi akzeptiert und das andere nicht? Ja, weil im Mittelalter, das kann man sich noch irgendwie vorstellen, man findet keine Werkzeuge, man findet keine Aufzeichnungen, man findet keine Schutthalden, man findet gar nichts und vor allem keinen Grund, aber es erscheint manchen plausibler, okay. Und die 20.000 erscheinen eben nicht plausibel, weil wer soll denn das gemacht haben? Ja, ist ja auch eine gute Frage. Ne?
Ja. Du hast noch die Schutthalden erwähnt. Das ist auch wichtig. Das habe ich von Anfang an immer genau beobachtet. Die Schutthalden fehlen. Und bei diesen Stollen müssten Schutthalden noch erkennbar sein. Und ich habe jetzt gerade ein Bild gesehen von den Archäologen aus den Bergen. Da hat es Kupferbergbau gegeben vor ungefähr 2800 Jahren. Und die Schutthalden bilden noch ganze Hänge, sind noch farblich sehr gut erkennbar, weil das Zeug natürlich da schlecht verwittert und die Pflanzen sich kaum festsetzen können. Also da können Schutthalden über 2800 Jahre erkennbar bleiben. Sicher, wir haben in den Bergen ein anderes Klima, da geht es viel länger. Aber wenn bei uns die Schutthalden fehlen, obwohl sie locker sind und leicht weggewaschen werden, also sie fehlen und das ist für mich ein Zeichen, dass sie doch älter sein müssen. Denn das müsste nach 200, 300 Jahren auf alle Fälle noch sichtbar sein, auch nach 800 Jahren bei besonders langen Gängen. Und vor allem
sehr unglaublich viel Material, was da rausgeholt wird. Und das wird man ja nirgends hinkarren, ne? Das wird man irgendwo in der Nähe ablagern. Ne? Wird man nicht auch noch,
ja, natürlich. Das trägt man nicht weit, das wirft man gleich vorne weg und dann bleibt es liegen. Das ist also wirklich ein Fehler. Da fehlt etwas, was da liegen müsste.
Es sei denn, man hat es vielleicht für einen Hausbau oder so verwendet, aber da weiß ich jetzt nichts drüber.
Das ist Sand im Grunde genommen, und kleine Stücke für Häuser hat man ganze Blöcke herausgenommen und das macht man in einem Steinbruch, nicht in einem Stollen.
Ja, wo man wo man also unter völlig widrigen Bedingungen das raushauen muss, da ist man schon froh, wenn man das überhaupt schafft, und dann trägt man nicht auch noch Sorge, da jetzt schöne Blöcke da rauszuhauen. Das macht man in einem Steinbruch.
Ja, das ist natürlich auch so. Man kommt ja gar nicht weit. Ich habe mir die Daten noch einmal angeschaut. Da geht man davon aus, dass man in der Steinzeit bei diesen Stollen einige Zentimeter vorangekommen ist pro Tag. 3 bis 5 Zentimeter bei hartem Gestein, 10 Zentimeter bei besserem Gestein. Im 18. Jahrhundert in einem relativ lockeren Gestein konnte man 40 Zentimeter im Tag schaffen. Aber da hat man natürlich nicht große Stücke herausgeholt, sondern Stück für Stück, also was man eben raustragen konnte, kleine Stücke. Also Bergbau, Abbau für den Bau von Häusern, das kommt nicht in Frage. Da hat man nur Sand und den müsste man dann mit irgendeinem Mörtel verbinden. Aber es gibt Häuser, die aus Sandstein gebaut wurden, aber da hat man den Sandstein blockweise von einem Ort geholt, wo es ein stabiler Sandstein war, ein starker Sandstein, der dann auch Jahrhunderte gehalten hat. Und in diesen Stollen drin hat man kein Baumaterial herausgeholt.
Ja.
Das fällt weg.
Das fällt weg und wie so vieles andere auch. Und deshalb spricht der Dr. Heinrich Kusch auch von einer unbestimmten Zeitstellung. Also er geht da eben jetzt von einem Mindestalter aus, also eben jetzt von mindestens 20.000 Jahren, also was eben diese TCN-Datierung dieser Steine da gegeben hat, mit dem man den dann offenbar später dann ausgebessert hat, diesen Gang. Und an einer Fundstelle in Klosterneuburg, wo ich schon die Freude hatte, das selbst einmal zu sehen. Mhm. Also unter einem Haus dort ist also eine Riesenanlage freigelegt worden, die 12 Apostelzeche. Warst du schon einmal dort?
Nein, das hatte ich leider bisher nicht die Gelegenheit. Ich hoffe, dass ich bald einmal das besuchen kann.
Ja, also musst du unbedingt.
Ich kenne es vom Buch und es ist überzeugend, was er da sagt. Er sagt sogar, dass er Dinge hat, die 50.000 Jahre oder wahrscheinlich älter sind, weil man sie nicht mehr datieren kann.
Ja, also genau. Also er hat da... Also das basiert auf Hölzern, die im Inneren von solchen, also ich lese gerade das Buch noch einmal, die neue Auflage nämlich.
Ja.
Und also überall kann man natürlich dieses Argument, das Holz war halt schon alt und ist dann erst eingebaut worden. Ja, ist klar, aber jedenfalls, er fand da im Inneren von manchen dieser Figuren diese Hölzer und diese Figuren waren quasi luftdicht da durch eine Verschüttung konserviert. Und das ergibt eben dieses schwindlerregende Alter von 50.000 Jahren und mehr. Ganz klar, völlig unklar, wer da existiert hat und diese Anlagen gebaut hat. Also wenn man sich das ist wirklich irgendwie fast schon gruselig, wenn man in dieser Anlage steht und sich vorstellt, könnte jetzt wirklich so alt sein. Und dann aber auch sieht, wie großartig die gearbeitet ist. Ja. Also die Steine am Boden, die Wände, alles. Also wenn das so alt ist und noch dazu verschüttert war so lang und dann aber so, also wirklich fast wie ein moderner Bau teilweise. Ich bin da drin gestanden und dachte mir, also irgendwie völlig ungewöhnlich. Ja, also ich war schon in vielen alten, also auch in Ägypten und so weiter, in diesen alten Anlagen. Aber die sticht heraus. Sie wirkt modern auf eine gewisse Art. Das ist das Interessante.
Und was eben auch erstaunt, es ist unter einem römischen Boden, also eine Thermokausboden. Das hat jeder Archäologe, ja natürlich, das haben die Römer gebaut, das war ihr Heizsystem und das liegt noch einen Meter tiefer. Das kann ja nicht nachher entstanden sein. Das muss viel früher entstanden sein. Ja, also mindestens vorrömisch. Und wenn er das Holz datiert, ja natürlich erstaunt das jeden. Und dann frage ich mich, müssen wir bei der Geschichte noch ein paar Kapitel dazu schreiben? Also das ist durchaus etwas, was man in Betracht ziehen muss.
Ja, und da war, ja. Zumindest in Betracht ziehen muss man es. Und das ist ja eine riesige Anlage. Das sind ja Tausende von Quadratmetern, wo eigentlich erst, ich glaube, wenige Prozent freigelegt wurden.
Ja, ja.
Das erstreckt sich ja über mehrere Stockwerke und dann gibt's da gibt's alte Kirchenaufzeichnungen, aber wenn die niemanden interessieren oder gut, die sind auch nicht so öffentlich zugänglich und auch im Adelsarchiv hat ja Heinrich Kusch, also im österreichischen Adelsarchiv hat er erstaunliche Dinge hervorgebracht und ich verweise an der Stelle jetzt wirklich, ist ja auch verlinkt vom Ankündertext, von diesem Ankündertext an die vorigen Interviews mit Heinrich Kusch, wo wir das alles sehr ausführlich besprechen in vielen, vielen Stunden. Und das will ich da jetzt gar nicht, weil das hat jetzt auch nichts mit deiner Forschung jetzt unmittelbar zu tun, aber eben mit Erdstellen und diesen unterirdischen Anlagen. Und es ist einfach völlig unklar, wozu die gebaut wurde. Und in diesen Aufzeichnungen steht eben, das sind Zugänge zur Unterwelt. Es steht ganz klar drin, es ist eigentlich wenig Interpretationsspielraum. Auch der Zweck wird ja in diesen Aufzeichnungen beschrieben.
Ja, ich denke, man müsste mal mit Herrn Kusch mal ein Gespräch führen, mit einem Gegner, mit ihm, und zwar nur über die Dinge, die er gefunden hat. Da könnte man vielleicht zu ersten Hypothesen kommen und sich einigen auf Hypothesen. Aber er kann ja beweisen, ich meine, die Messungen, die gemacht wurden, das waren seriöse Labors, Institute,
da mehrfach können wir davon ausgehen. Mehrfach auch abgesichert, nicht nur eine Messung, sondern also unabhängige Labors, soweit ich weiß, haben auch Messungen bestätigt, die halt absurde Daten ergeben, aber so ist es halt, was soll man machen?
Ja, aber das wäre mal ein Ansatz, wo man diskutieren könnte. Ich merke einfach, wenn ich meinen Leuten von dem erzähle, ich kann ihnen das berichten, was gesichertes Wissen ist. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter und dann bringe ich noch ein paar Dinge. Aber ich kann doch nicht alles weitererzählen, was er in seinen Büchern bringt, weil da erschrecke ich die Leute. Ich kann einfach Stück für Stück denen berichten und weitergeben, aber Kusch ist natürlich in seinem Wissen mit dem, was er gefunden hat, viel weiter. Und ich staune, wie er an die Papiere oder an die Dokumente herankommt in den Archiven. Ja. Er hat ja sogar in Zürich in der Zentralbibliothek noch wichtige Hinweise gefunden. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, da zu suchen. Also da ist er ein offensichtlich begabter Finder und weiß, wo man suchen muss. Das ist erstaunlich, was er da noch alles an Dokumenten gefunden hat, die in sein Bild hineinpassen und die einen logischen Schluss ergeben. Gerade die Dinge, die 1580 oder 1561 oder 1566, die Kugeln, die man da gesehen hat in Basel am Himmel, das haben so viele Leute gesehen. Da kann man nicht bestreiten, da war etwas, aber man kann es nicht erklären. Aber bei ihm gibt es einen Sinn.
Genau, also 1561 hast du gesagt, oder?
Ja.
Genau. Danach gab es ja das Konzil von Trient, oder während des Konzils von Trient wurde aufgrund von nicht näher beschriebenen Ereignissen dann der Beschluss gefasst, diese Gänge zu verschließen.
Ja.
Und vielleicht waren diese Ereignisse diese Himmelserscheinungen.
Ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass da etwas war, das der Papst früher gewusst hat oder die höheren kirchlichen Kreise haben das gekannt und die höchsten Adelskreise wahrscheinlich auch. Und jetzt kommt etwas und jetzt entdeckt das Volk, da ist etwas, was man uns vorenthalten hat. Und das gibt Probleme, denn wir sind im 16. Jahrhundert. Es kommen noch die Religionskriege. Da kommen jetzt die Protestanten, die Reformierten. Und jetzt hat der Papst zwei Fronten. Er hat erstens den Religionskrieg und er hat die Front mit den Unterirdischen. Und die beiden Fronten kann der Papst nicht beide bekämpfen oder irgendwie im Schach halten. Also das eine kann er zumauern, dann hat er Ruhe da und dann kann er sich um den Religionskrieg kümmern. Ich vermute, dass das gibt durchaus einen Sinn. Das könnte also erklären, warum er alles zumauern ließ, weil er einfach nicht einen Zweifrontenkrieg kämpfen wollte. Denn offensichtlich hat man von der Kirche her und von den Adelskreisen her viele Dinge einfach dem Volk vorenthalten, gesagt, ja, das sind die Zwerge, das ist der Teufel, lasst nur die Finger davon, kümmert euch nicht darum, geht schön beten, dann seid ihr gerettet. Es könnte da sein, dass also der Religionskrieg für den Papst wichtiger war als den Kontakt mit den Unterirdischen. Und ich halte es für möglich, dass man uns da, dass man damals dem Volk sehr viel Wissen vorenthalten hat. Das habe ich selber von einem Pater gehört. Da war ich in einem Kurs über Wünschelrouten und er hat mir gesagt, ja, die da oben, die wussten immer viel mehr. Und er als Pater durfte den Wünschelroutenkurs geben, weil er sehr begabt war und immer wieder Untersuchungen gemacht hat. Und das war von der Kirche akzeptiert.
Krapfnelda, ja, schreibt da im Chat, Tarek, ein Freund, der mithört, fragt, warum in jeder Erdstahlsendung Geheimnisse, die noch nicht gesagt werden können, angesprochen werden, nehme ich an. Irgendwann muss man die Leute einfach erschrecken.
Ja, die Leute lassen sich zum Teil nicht erschrecken, sie sagen mir einfach, du, ja, du bist einfach wieder Anhänger der Esoteriker oder der sonst irgendwie. Ich werde einfach in eine Ecke gestellt und fertig. Und man will sich zum Teil gar nicht erschrecken lassen. Das ist, es fehlen wahrscheinlich bei unserer Geschichte halt einfach einige Kapitel. Ich kritisiere nicht, was die Archäologen machen. Das ist sehr gut. Sie haben sehr viel herausgefunden. Und die sehen natürlich viel mehr, wenn sie etwas im Untergrund sehen, als ich. Aber da war eigentlich der Bericht von Frau Strappmann für mich eine Entdeckung. Sie hat ja gezeigt, dass die Hopi vier Welten hatten. Und jedes Mal musste die Menschheit wieder von vorn anfangen und weiterentwickeln. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ist natürlich möglich, dass es früher auch schon bei uns solche Welten gab, wo die Menschen mehr konnten als heute. Aber wir wissen nicht mehr davon. Und gerade im christlichen Bereich haben wir natürlich einen Beginn der Geschichte bei Adam und Eva. Nun, das liegt natürlich viel weiter zurück, als man beim Rechnen in der Bibel kommt. Aber davor gibt es nichts. Davor gibt es nichts. Und das wäre bei uns dann eben die Jung-Altsteinzeit und so. Aber möglicherweise hat es davor eben doch schon eine Kultur gegeben, von der wir eigentlich fast nichts mehr wissen. Es gibt vielleicht Funde, die man von ihnen macht. Kusch hat solche Funde gefunden, die da wahrscheinlich hineingehören. Und dann ist dann wieder auch, da hat Herr von Däniken noch Funde, die er beschreibt. Aber das ist natürlich auch wieder eine Ecke, die man abschieben kann. Ja, das ist Fantasie und so. Aber wir sollten vielleicht diese Funde mal endlich ernst nehmen und überlegen, ob wir nicht das genau machen, was die Hopi warnen. Sie sagen, wenn ihr euch nicht besser benehmt, geht auch die vierte Welt zugrunde.
Ja.
Ja, Entschuldigung.
Will man nicht gehören. Dr. Yvonne Strattmann, das Steinzeit-Paradoxon, spricht da von Polspringern und so, auf das können wir vielleicht später auch noch eingehen.
Ja.
Vielleicht noch einmal zurück zu diesen Gängen, Erdstellen, unterirdischen Anlagen und ihren interessanten Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass sie von Tieren gemieden werden, auch von Insekten meistens. Und kaum Lüftungsschächte aufweisen, beziehungsweise die Lüftungsschächte verschlossen wurden.
Ich habe so ein Beispiel, am Urzenbach.
Ja, aber vielleicht meiden die Tiere deshalb die Schächte, weil es keine Lüftungsschächte gibt, aber keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das könnte etwas sein. Also wir haben in einem einzigen Gang Mücken gesehen. Aber dort hatte es ein Loch in der Wand und da hatten wir den Eindruck, da ist eine Spalte im Gestein, die bis an die Oberfläche geht. Aber das war genau das Loch, wo man sieht, die wollten das zukleistern, irgendwie mit einem Mörtel wollten die das verschließen. Man sieht, wie sie mit einem Kamm darüber gefahren sind, aber das ist zum Teil zusammengefallen und da haben wir wieder einen Luftzug. Aber das ist die einzige Stelle, wo wir Mücken im Stollen drin gesehen haben. Und Tiere meiden die offensichtlich, man findet fast nichts darin. Ich habe ein Gegenbeispiel. Vorletzten Wochenende waren wir unterwegs zu Stollen und da war ein Hund dabei. Und so nach dem dritten, vierten Mal, als sein Meister in den Stollen hineinging, ist er ihm gefolgt. Aber ist auch gern wieder herausgekommen. Aber das war eine Ausnahme. Aber sonst sehen wir einfach in keinem Stollen, dass die Tiere das irgendwie genutzt hätten. Wir sehen keine Knochen, keine Aas, keine Resten. Offensichtlich meiden sie sie. Und ich habe das ähnlich schon erlebt bei megalithischen Steinsetzungen, dass mein Hund die gemieden hat. Er wollte da nicht rein in dieses Gebiet. Also ich weiß nicht warum, aber er ist immer ausgewichen. Also ich muss es offen lassen, aber vielleicht haben die Tiere da etwas, was ihnen nicht gefällt. Und man sagt ja, dass zum Beispiel Katzen gewisse Plätze suchen und die Hunde meiden sie.
Ja, Katzen haben auch eine interessante Wahrnehmung. Also meine Katze hat zum Beispiel oft dann plötzlich eine Stelle irgendwie da an der Wand angemaunzt und da wirklich was fixiert, aber da war nichts. Also jetzt für mich nichts Wahrnehmbares. Ja, ja, für die Katze schon.
Ah ja.
Was auch immer.
Ja.
Also. Dann hast du Rosetten gefunden. Zwei Rosetten im Quellstollen von Schwanden. Mich hat das ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese geometrische Figur ist also in esoterischen Kreisen sehr bekannt, die sogenannte Blume des Lebens.
Ja, genau.
Nur die geht dann halt noch weiter, aber das ist sozusagen das Herzstück von so einer Blume des Lebens. Kann das sein, dass das dasselbe ist? Und wenn ja, das hätte dann ja Verbindungen in alle möglichen Richtungen.
Ja, vielleicht muss ich mehr dazu sagen. Das ist ein ungewöhnlicher Quellstollen. Der ist 167 Meter lang. Aber hochinteressant. Ist auch zum Teil 3 Meter hoch. Hat hinten höchst interessante Kanäle und Kanälchen, wo man das Wasser durchgeleitet hat. Und dann ungefähr auf halber Strecke sind an der Wand diese beiden Rosetten. Sonst haben wir nirgends anwendend so etwas gesehen. Vorne bei diesem Quellstollen haben sich zum Teil Leute verewigt, 1902, 1960, wer mal hineinging. Und das sind sehr grobe Ritzungen. Also da hat man wirklich grob zugehauen. Und diese Rosetten, die sind äußerst fein, als hätte man sie mit einem Zirkel gezeichnet. Und zwar sehr genau. Ungefähr 20 Zentimeter oder 17 Zentimeter groß. Die eine ist etwas kleiner. Was sie zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Ich habe mal die Bauersfrau, die dann das Wasser benutzt heute, beim Hofbrunnen, gefragt, ob es Heilkraft habe, das Wasser. Ich würde es vielleicht mal untersuchen lassen. Aber ich vermute, dass dieser Quellstollen zu einer Siedlung gehörte. Denn ungefähr 40, 50 Meter weiter hat es einen Bergsporn. Und dort hat es Mauerreste von einer Siedlung. Und das ist heute ein archäologisches Schutzgebiet, da darf man so gar nichts machen. Ich habe den Eindruck, dass man diese Quelle dort gesucht hat und dann unterirdisch zu dieser Siedlung geleitet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das zusammengehört. Aber ich weiß es nicht, aber es hätte Sinn gemacht, wenn die Leute ihr Wasser unterirdisch auf diesen Bergsporn leiten, damit sie immer Wasser haben, sonst ist eine solche Siedlung verloren, wenn sie kein Wasser hat. Wenn ein Feind da ist und man kein Wasser hat, ist nach 2-3 Tagen fertig. Aber wenn man es unterirdisch zu diesem Bergsporn geleitet hätte, dann hätte das Sinn gemacht. Weil das ist ein langgezogener Hügel. Wenn ein Wünschelroutengänger kommt, dann sagt er, da vorne müsst ihr graben. Und dann ist man nach 30 Meter bei der Quelle, bei der Brunnenstube. Aber man hat den ganzen Hang entlang, den ganzen Hügel entlang, 167 Meter lang diesen Stollen gebaut. 2, zum Teil 3 Meter hoch. Und dann diese interessanten Kanäle und Kanälchen da hinten, das ist heute meistens unter Wasser, aber sie sind voll verkalkt, also da ist schon sehr viel Kalk abgelagert worden.
Ja.
Und diese Rose, diese Blume des Lebens, das ist schon außerordentlich. Das macht ein Bauer nicht, wenn er einen Quellstollen sucht. Der will vorwärts kommen, der hat keine Zeit dafür. Der ist einfach am Materiellen, am Wasser interessiert. Das ist schon ungewöhnlich.
Ja. Jemand fragt auch, ob es Ausfälle bei technischen Geräten gab in diesen Stollen. Bocalicious fragt das.
Ja. Hauptsächlich, als ich mit Hangar 18B unterwegs war.
Da na klar, hatten wir solche na Ausfälle, klar, die ziehen das an.
Ja, ja, aber da sind dann plötzlich die Akkus leer gewesen und später ging es dann wieder.
Ja.
Ich war einfach nur mit Taschenlampen und Ähnlichem unterwegs und ja, ich müsste mal die mit den Fotoapparaten ging es, aber das waren ziemlich altmodische mit Batterien und so. Ja, aber es gab es auch.
Mhm.
Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, das müssen wir jetzt doch auch vermerken. Vielleicht ergibt sich da auch irgendwann mal auch eine Regelmäßigkeit, die man versuchen muss zu erklären. Aber das ist dann wieder eines der Rätsel.
Ein weiteres.
Ja.
Anonym,
aber es macht Spaß.
Absolut, ja. Solche Dinge machen absolut Spaß. Anonym 1 fragt, Gast, haben Sie innerirdische Wesen gesehen? Uns können Sie es sagen.
Ich nicht, aber jemand hat mir gesagt, nach dem Vortrag in Lechten, ja, haben Sie nicht gesehen bei dem Bild, das war der sehr schöne Stollen, da hinten steht jemand. Aber ich habe es nicht gesehen, ich habe mir das Bild angesehen, ich habe nichts gesehen.
Aha.
Und da, ich war natürlich mit sehr weltlichen, weniger für mich, ich war einfach mit Leuten unterwegs, sehr mit beiden Füßen auf den Beinen stehen. Zum Teil schon auch offen für solche Sachen, aber nein, Erlebnisse nicht. Ich kann natürlich mal mit Leuten reden, die Fähigkeiten haben und die sagen mir, Jana, du, der Stollen ist 8000 Jahre alt, aber das ist dann keine wissenschaftliche Aussage, das ist dann eher eine feinstoffliche oder mythische oder mediale Aussage.
Mhm.
Also wissenschaftliche Aussagen habe ich in dem nicht, aber Leute, die Fähigkeiten haben in dieser Richtung, sagen mir dann bei meinen Stollen, das ist 8000 Jahre alt. Aber wissenschaftlich kann ich das nicht belegen.
Ist ja jung im Vergleich zu manchen anderen Datierungen.
Ja, gegenüber dem von Herrn Kusch ist es jung, ja.
Ja, sag mal.
Wobei ich eben nicht weiß, ob wir nicht von verschiedenen Kulturen sprechen. Das Band der Erdstelle, das ist so unendlich weit, das verzweigt sich sofort in weitere wissenschaftliche oder grenzwissenschaftliche Bereiche. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das alles zusammengehört. Aber vorläufig versuche ich es einfach mal zusammenzuhalten.
Es kann auch sein, dass im Laufe der Erdgeschichte verschiedenste Kulturen immer wieder unterirdische Anlagen angefertigt haben. Warum auch immer. Vielleicht hat die Frau Strattmann da ja Antwort darauf gefunden oder zumindest eine der Antworten.
Ja.
In einem anderen Erdstall hast du Wellenmuster an Wänden der Gänge gefunden.
Das ist der Erdstall im Ursenfach, von dem ich vorhin gezeigt habe. Das war die Stelle, wo man die Öffnung, wo eine Spalte in den Gang hinunter verlief, verschließen wollte. Da hat man offenbar mit irgendeinem Material, Lehm, das Ganze zukleistern wollen und dann, damit es hält, das ist so typisch wie bei einem Verputz, damit es hält, gibt man ihm noch ein Muster. Und das waren dann die Wellenlinien, aber die gingen dann zum Teil bis ins Gestein hinüber. Und das macht natürlich ein Maler, der da etwas verputzen muss, nicht. Er will nur einfach diesen Mörtel, den er da hinkleistert, den will er verstreichen und das übrige Gebiet lässt er frei. Aber da gehen die Wellenlinien weiter. Da haben also ganz offensichtlich Menschen gearbeitet. Da kann ich ganz deutlich sagen, das ist menschengemacht. Aber um Himmels Willen, ich weiß nicht wer.
Ja. Ja, und also die Skype-Leitung ist übrigens offen und wenn jemand direkt Fragen an Frau Wieder stellen möchte, sehr gerne, bitte einfach anrufen. Ja. Krapfnelda fragt, kennt Frau Dr. Wieder das Buch Künstliche Höhlen aus alter Zeit von 1903 von Lambrecht Karner? Ah, ja, interessantes Buch, das auch.
Ja, Karner sagt, Lambrecht Karner, der Name sagt mir etwas, aber das Buch habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier in der Schweiz an das Buch herankommen könnte. Ich müsste mal sehen, ob ich im Zentrum für Erdstahlforschung das Buch ausleihen könnte. Also, aber das war natürlich, da waren die führenden Forscher, die angefangen haben mit der Erdstahlforschung.
Also er schreibt, das sind sehr viele Aufzeichnungen über Pläne, Ritzungen von Erdstein, Fotos und Berichte von lokalen Personen. Und die Frage ist eben, ob du das in deine Forschung mit einbeziehst, solche Quellen.
Ich nehme ja, soweit ich an diese Quellen herankommen kann, ja. Ich habe natürlich sämtliche Jahrgänge der Erdstahl, dieser Zeitschrift. Die ist jetzt in mehr als 40 Ausgaben erhältlich und da habe ich schon den größten Teil durchgearbeitet, aber noch nicht ganz alle und habe mir herausgeschrieben, alles was wichtig ist, wo eben über Grundlagenforschung berichtet wird, wo einzelne Erdstelle beschrieben werden. Da habe ich mir einfach mal das Wichtigste gemerkt, aber bei der Literatur, da gibt es natürlich Bücher in den verschiedensten Qualitäten, aber die fehlen mir also noch, die ganz alten, die älteren, besser gesagt.
Ja, anscheinend findet man das im Internet auf archive.org, schreibt da jemand. Meister Lampe, vielleicht kannst du ja davor wieder einfach diesen Link schicken. Also da findet man anscheinend dieses Buch, so wie das meiste. Es gibt auch Stollen in Schotter, das habe ich auch sehr interessant gefunden, weil ich war in solchen, und zwar in Wisoko. Ich weiß nicht, ob du schon mit davon gehört hast, von den, ich sage mal unter Anführungszeichen, Pyramiden in Wisoko. Und die sind teilweise auch interessant, aber wirklich interessant fand ich dort diese Stollen, die auch so spitz nach oben zulaufend sind, also die so eine markante Form haben, auch ungefähr dieselbe Höhe haben und dort, also die graben da noch immer aus und kilometerweit durch den Berg führen und also auch völlig unklar, wozu die dort also angelegt wurden.
Ja.
Und auch verfüllt. Die waren also auch verfüllt mit ganz hartem Gestein, aber eindeutig, also man hat dann den Leuten das vorgeworfen, also aus Managic und so weiter, dass man die dort gegraben hätte, was also ein bisschen absurd ist, aber man hat in Wirklichkeit nur diese Verschüttung also freigelegt. Und das war also ziemlich eindeutig. Also man hat dann an Stellen, wo die noch nicht freigelegt waren, gesehen, okay, da ist jetzt dieses Flussgestein und der Lehm und da ist der Schotter, durch den diese Gänge getrieben
laufen,
wurden.
Ja. Doch, Schotter haben wir eben, der in der Forch ist zum Beispiel im Schotter drin. Und dann haben wir ein relativ grobes Gestein beim Ursenbach, aber das ist dann in der Molasse einfach eine gröbere Gesteinsschicht. Die Molasse, das sind ja alles die Gesteine, die von den Alpen heruntergewaschen wurden. Und da kann es auch mal Schichten haben, die etwas gröber sind, wobei normalerweise Schottergesteine lassen das Wasser durch bis zur nächsten Schicht, die dann aus Mergel oder Lehm besteht. Also Quellen im Schottergestein bringen nichts, außer man geht ganz unten rein, wo nachher eine Schicht ist, die das Wasser nicht durchlässt.
Ja, genau.
Also,
in der Römerstraße wurden da ja eben in der Schweiz jetzt auch Stollen in Schotter entdeckt, ne?
Ja, also das ist möglich.
Bei Bauarbeiten in der Römerstraße habe ich mich da notiert,
Ja. Übrigens, eine Quellstollen hat man in den 30er Jahren gefunden in der Nähe von Bern. Das war ein sehr langer Quellstollen. Und zuhinterst hat man ein Krüglein und eine ganz seltene keltische Münze gefunden. Und ich vermute, das waren Weihegaben. Also ein solcher Stollen, der in der keltischen Zeit gebaut wurde, kann durchaus 2000 und mehr Jahre durchhalten und stehen bleiben. Die waren fähig, solche Dinge zu bauen. die nachher 2000 Jahre hielten. Das haben wir ja auch bei Baden, da haben wir auch den Stollen, der wird, da wird einfach gesagt, vor dem 16. Jahrhundert ungefähr. Aber wir haben natürlich dann auch noch Erdbeben gehabt, die da auch noch spürbar waren. Das war das von im 14. Jahrhundert von Basel und dann noch im 16. Jahrhundert in der Innerschweiz. Und da muss es da auch ganz gewaltig geschüttelt haben. Aber die Stollen sind stehen geblieben.
Anonym 9 fragt, gibt es Anzeichen für den Mithras-Kult in der Schweiz? Ich weiß nicht, warum er das fragt. Aber
ja doch, das hat man vermutet in Baden. Man hat zuerst gedacht, der Stollen, den man da zufällig entdeckt hat, man wollte im Garten ein Schwimmbad bauen, hat den Hang angeschnitten und dann die Stollen gefunden, den ringförmigen. Und da hatten die Archäologen zuerst das Gefühl, ja, das könnte ein Bau sein, der einer Mithras-Kultur zuzuordnen wäre. Aber man hat dann keine Halle gefunden, wo man eine Versammlung hätte halten können, weil das ist ein Gebiet, das schon die Römer kannten. Da hat es heiße Quellen und die Römer haben die auch schon genutzt. Aber man hat keine Halle gefunden und ich würde sagen, die Römer waren so gescheit, in dem Gestein keinen Mithras-Kult, keine unterirdischen Gänge und Kammern für den Mithras-Kult zu bauen. Weil das Gestein ist einfach zu schlecht verkittet. Da hängen an der Decke große Steine. Und da haben die Archäologen logischerweise immer Helme angezogen, aber ein Stein auf die Schulter hätte dann noch ziemlich großen Schaden anrichten können. Also Mithras-Kult, ja, aber ja, das muss ich gerade sagen, wir hatten ja Vindonissa, das ganz große Heerlager, 20 Kilometer von hier. Und dann wenige Kilometer in der Nähe, bei einige hundert Meter vom Schloss Habsburg entfernt, hat man jetzt auch einen unterirdischen Stollen oder Kammer gefunden. Aber da muss man erst ausgraben, das ist voll mit Lehm. Und da stellt sich nur die Frage, wie nimmt man den Lehm heraus und wo wird der wieder abgelagert? Das kostet alles. Und, aber das heißt, offensichtlich sind es Räume, die von Menschen geschafft wurden. Es ist ein sehr schöner Bogen erkennbar und Ähnliches. Aber man hat doch gar keine Ahnung, für was das gebaut wurde. Aber Mithras-Kult würde ich da auch weniger vermuten. Es ist auch nicht das Gestein, wo ich einen Raum für eine Versammlung von Mithras-Kult hinlegen würde. Aber die Römer hatten das.
Zu gefährlich. André schreibt, Dr. Kusch zieht Verbindungen zwischen überirdischen Lochsteinen, sogenannten Menhiren, und Erdstellen darunter oder unterirdischen Anlagen und Gängen. Kannst du das bestätigen?
Wir haben zu wenige davon. Wir haben es, ich weiß einen zum Beispiel, den hat Georg Brunner vermessen und da sieht er zum Beispiel das Loch genau zu einem besonderen Sonnenuntergang ausgerichtet ist, also eine ganz bestimmte Ausrichtung. Ich nehme an, dass man die Steine verbaut hat. Sie eignen sich so schön als Zaunbegrenzung, als Tor oder als Fundament für Häuser. Viele Megalithen sind bei uns verschwunden, weil sie sind aus Gestein, das aus den Alpen kommt, also Granit und Gneis. Und das sind natürlich wunderbare Gesteine, die man für ein Fundament brauchen kann. Sie haben dann oft auch eine Fläche, eine Form, die man sehr gut einbauen kann in ein Fundament. Also es sind einfach zu viele verschwunden, als dass man da noch irgendeine Regel aufstellen könnte.
Oder wurden versetzt, also sind nicht mehr in der ursprünglichen Position und dann ist es...
Ja, sind sie eigentlich tot, sagt man.
Ja.
Wenn sie eine wir haben zwar alte Richtungen, die man noch irgendwie erkennen kann. Wir haben Kirchen, wir haben Megalithen, wir haben römische Heiligtümer, die oft auf einer geraden Linie liegen. 3, 4, 5. Ein großes Zentrum ist beim Pilatus. Und da gibt es 6, 8 Linien, die weggehen und auf jeder Linie liegen 3, 4 oder mehr Kirchen. Also das ist auch wieder etwas, was man nicht erklären kann. Denn Zufall kann man nicht immer sagen, aber eine Vermessung über Berge hinweg in der Zeit, in der diese alten Kirchen entstanden sind, also im Mittelalter ganz einfach nicht. Da muss irgendein Wissen, ein großes Wissen vorher vorhanden gewesen sein.
Mimat schreibt, mich wundert die weitgehende fehlende Reaktion von Medien und Fachöffentlichkeit auf diese bisherigen Ergebnisse der Erdstallforschung und ja moin, schreibt dazu auch, was sagt die internationale Forschung? Also was sind die Reaktionen? Eigentlich null?
Ja, es ist einfach, man sagt, das ist medial, das ist mythisch, das ist, wenn Sie glauben wollen daran, dann können Sie daran glauben. Man nimmt es nicht ernst oder in vielen Fällen weiß man einfach nicht Bescheid darüber. Es hat in der Schweiz am Fernsehen seinerzeit Filme gegeben über die mythische Schweiz und so, mit viel geheimnisvollem Flüstern und so weiter. Hat eigentlich der Forschung wahrscheinlich weniger gedient. Jetzt wird wieder ein Film gemacht über die Erdstelle und da habe ich den Eindruck, der wird dann doch seriös gedreht werden. Da kommen die Fakten und dann auch natürlich die Fragen. Das geht gar nicht anders. Aber ich weiß einfach, dass gerade die Erdstelle ein relativ unbekanntes Kapitel sind. Bei dem wissenschaftlichen Bericht über den Erdstall von Baden, da habe ich dann sofort gesagt, ja, ringförmige Struktur, eindeutig ein Erdstall. Aber die Archäologin, die darüber geschrieben hat, die haben übrigens einen sehr guten Bericht darüber abgegeben, weil der Erdstall ist wieder verschlossen, aber sie hat das Wort Erdstall nie verwendet. Einzig in der Literaturangabe kommt es vor, weil ich Texte darüber geschrieben habe und da kann sie das Wort nicht vermeiden, wenn sie es richtig zitieren will, die Titel. Also man vermeidet den Begriff. Sogar von Amtes wegen offenbar, also bei den Archäologen. Ich habe schon das Bruderloch, da habe ich Unterlagen mal weitergeschickt an die Archäologie des Kantons Thurgau. Und dann hat mir die Frau, die geantwortet hat, zurückgeschrieben, ja, es kennen nicht alle den Begriff. Aber bei uns sind natürlich die Forschungen nach den Römern im Augenblick im Zentrum und was vorher war, da hält man sich dann lieber ein bisschen bedeckt.
Völlig unverständlich, aber okay. Du streichst ja auch die Bedeutung von interdisziplinärer Forschung hervor. Ja. Und vor allem geht es ja da auch um Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Forschungsberichten zu diesen unterirdischen Anlagen. Was hast du denn da entdeckt?
Ja, da war ich eigentlich von Frau Stratmann. Die hat ja die unterirdischen, die frühen Welten der Hopi beschrieben. Und sie schreibt ja auch, wie sie die zuordnet, die Untergänge dieser Welten. Und dann sind sehr wissenschaftliche Erklärungen, die ich nachvollziehen kann. Und bei den Erdstellen kann ich einfach diese Beziehung noch nicht wissenschaftlich belegen, weil uns fehlen natürlich Daten, wie sie eben Herr Kusch bei seinen Funden machen konnte. Und weil unsere Erdstelle leer sind, kann ich eigentlich wenig darüber aussagen. Ich kann nur sagen, es fehlen die Schutthalden, es fehlt die Bedeutung für Quellsuche, weil die Stollen an Orten sind, wo man sicher keine Quelle gesucht hat. Es fehlen überhaupt die Erklärungen dazu. Also in der Zeit, in der man Dinge niedergeschrieben und beschrieben hat, da fehlen einfach Dokumente. Es könnte sein, dass das ein Hinweis ist, dass es viel älter ist. Aber wir hängen hier also ziemlich durch, muss ich ehrlich sagen. Der Stollen in Baden, da konnte man sagen, im 16. Jahrhundert wusste man nichts mehr davon. Also muss er
älter mehr sein. Nichts mehr, ne?
Ja. Ja. Da gibt es Pläne und Beschreibungen von den Plätzen hier. Und wenn da der Stollen bekannt gewesen wäre, hätte man ihn sicher erwähnt. Aber es kommt nicht vor, also hat man den schon nicht mehr bekannt. Der Eingang muss also bereits verschüttet gewesen sein.
Ja, unglaublich aufwendig, das Ding zu bauen, aber dazu kommen wir jetzt dann näher. Also dieses Warum. Ja. Hier, Anonym 9 fragt noch, ist geplant, den vermauerten Bereich des letztens besuchten Erdstalls zu öffnen, und zwar in Folge 16 dieser Erdstall-Serie. Weißt du, was er da meint? Weißt du was darüber, ob dieser vermauerte Bereich geöffnet werden soll?
Vermauert ist nur der in Baden. Den hat man zugemauert. Und ich würde auch sagen, ich kann es nachvollziehen, weil er einfach gefährlich ist. Hätte vielleicht nicht gerade gemauert, aber. Und der andere, das ist der in Krauchtal. Da kann man nur noch 20, 30 Meter weit. Da haben sie innerhalb des Stollens nach unten gegraben. Und sie behaupten, sie hätten noch weiter gegraben. Und der Sand, der da heraufgeholt worden sei, weil man da unten die Quelle gesucht habe, haben sie einfach nach hinten geschüttet. Und da kommt man nicht mehr weiter. Ich weiß aber, dass ich beim ersten Mal, dass man da weiter nach hinten gehen konnte und dieser Zugang ist jetzt verschüttet. Aber ich weiß nicht, ob wir da etwas bewirken können. An und für sich haben sie mit dem Zuschütten ein altes System, das man eigentlich unter Denkmalschutz stellen müsste, zugeschüttet.
Aber passiert ja ständig, ne? Es werden ja ständig Erdstellen, auch heute noch, also nicht nur im 16. Jahrhundert, sondern auch heute werden ja ständig diese Dinge zerstört, was völlig absurd ist, zugeschüttet, zugemauert.
Ja, ja. Aber das wieder freilegen, das kostet, das ist sehr mühsam. Ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann, aber ich müsste mal unbedingt mit einigen Archäologen von Bern in diesen Stollen hinein, damit sie sehen, das ist was ganz Besonderes. Der fällt wirklich aus dem Rahmen. So etwas von Exaktheit und sieht aus wie maschinell gemacht. Ecken, richtwinklig, ganz gerade Decke, dann plötzlich eine Stufe in der Decke. Das ist völlig abnormal. Aber ich weiß nicht, ob ich dich dazu bekomme, dass sie sich in diesen Stollen hineinbegeben. Aber es wäre schon wichtig.
Ja, kommen wir jetzt vielleicht zum Zweck. Vorher gab es auch noch die Frage, ob ihr, also Hang 18b, beziehungsweise du in deiner Forschung, ob ihr da Messungen gemacht habt, ob ihr da irgendwelche Instrumente drinnen, zum Beispiel 24 Stunden liegen habt, gelassen und geschaut habt, ob da irgendwelche Anomalien auftreten, keine Ahnung. Feldanomalien, also, Temperatur, was auch immer.
Ja.
Dr. Kusch hat da ja einige Anomalien in der 12 Apostelzeche und so weiter entdeckt.
Sie machen Messungen verschiedener Art, auch mit Tönen, auch mit Frequenzen und mit Strahlung und so weiter. Aber bisher kann ich keine Aussagen darüber machen, weil es ergibt sich im Augenblick noch nichts, was unbedingt weitergegeben werden müsste. Wir haben noch nicht gesicherte Angaben. Aber meine Kollegen haben einige Einrichtungen oder Geräte, mit denen sie Verschiedenes messen können. Aber dass man mal 24 Stunden messen würde, das müsste man mal untersuchen. Werde ich mal mit den Kollegen sprechen, was möglich wäre.
Ja, glaube ich, kann ziemlich interessant sein. Ja, und die Frage ist halt, wozu werden die eigentlich gemacht? Mind over Matter meint, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was daran ein Rätsel ist. Leute haben sich halt eine Unterkunft gebaut, würde man heute genauso machen, wenn es keine Häuser gäbe.
Nein, zum Wohnen eignen sich die Stollen nicht. Sie haben keine Luft, keine Lüftung. Und sobald sie da Licht machen, in der alten Form mit Feuer, ersticken sie, weil die Luft für das Feuer gebraucht wird.
Ja.
Die Untersuchungen hat man gemacht mit einer Schutzfeuerwehr von einem Bergwerk, also Notfallfeuerwehr, die gingen hinten rein und dann haben vorne ein Feuer gemacht und dann sind die rausgerannt. Ich hätte einfach eine Kamera hingestellt und ein paar Messgeräte, aber da hat man es mit Menschen gemacht und die haben gesagt, unmöglich, sobald ein Feuer auch nur vor dem Stollen gemacht wird, wird es lebensgefährlich. Die Luft reicht nicht, man erstickt. Und die Gänge sind in der Regel viel zu schmal für eine besondere Nutzung. Weder als Lager, zum Wohnen eignen sie sich auch nicht.
Ja, zum Wohnen eignen sie sich überhaupt nicht, weil es gibt ja selten Räume. Es gibt manchmal diese Rundgänge, manches Mal gibt es auch Seitenkammern.
Ja, beim Bruderloch haben wir Kammern, aber das nützt ihnen nichts. Im Winter wird es da eiskalt. Und Feuer können sie nicht machen, weil sie ersticken, weil es keinen Durchzug hat. Wenn man in einer Höhle wohnen will, dann muss man zuerst mal darauf achten, dass die Luft durchziehen kann. Sonst geht es grundsätzlich nicht. Und wenn sie in einer Höhle wohnen wollen und Schutz haben wollen, brauchen sie auch Wasser. Und da müssen sie dafür sorgen, dass Wasser wegfließen kann. Und die Abfälle müssen sie auch regeln, denn wenn sie in einer Höhle wohnen und Abfälle einfach vorn wegschmeißen, da kommen die Tiere und dann wird es gefährlich. Also, das in einer Höhle zu wohnen, ich habe mal ein Buch gelesen, wo Leute während des Krieges sich in einer Höhle versteckt haben. Da habe ich gesehen, was es alles braucht. Erstens die Luft, die durchziehen kann. Zweitens brauchen sie Wasser. Und da müssen sie wegen dem Abwasser noch eine Lösung finden, wenn die nicht von Natur aus vorhanden ist. Also vielleicht in Gipshöhlen oder so könnte es das geben. Da gibt es sehr große durchziehende Räume, da könnte man sich halten. Aber kalt ist es ohnehin. Gut, also bis 20, 30 Meter in der Tiefe haben sie Durchschnittstemperatur des Jahres. Aber in der Regel haben sie kälter, weil die Luft durchzieht. Das ist nicht sehr einfach.
Ja, ja, Moin schreibt aber ganz richtig, aber in der Türkei gibt es so unterirdische Höhlen und Tunnel und da waren ganz sicher Menschen drin, als ob sie länger dort gelebt hätten.
Also, ja, aber dort hat es auch ganz bestimmte Kamine, wo die Luft durchzieht. Ja. Das hat man immer von Anfang an, und da gibt es, kann man genau sagen, diese und diese Gänge sind für die durchziehende Luft. Sonst geht es nicht.
Ja, da gibt es ganze Städte unterirdisch. Ne? Also,
und das ist ein relativ weiches Gestein, aber ziemlich stabil. Wahrscheinlich ein vulkanischer Tuff oder so. Und da kann man das auch machen. Und da kann man entsprechend große Räume machen. Das hält. Aber wie gesagt, man braucht Luft, man braucht Wasser, man muss die Abfälle irgendwie entsorgen, sodass nicht der Feind oder Tiere darauf aufmerksam werden. Das ist nicht so einfach.
Die Erdställe werden ja gemieden von Tieren, also insofern werden sie wieder geeignet.
Ja, aber wenn die Abfälle vor der Höhle liegen, dann sind die Tiere in der Nähe, die die Abfälle fressen. Und dann wird es dann trotzdem gefährlich. Oder eben der Feind sieht, aha, da hat es Abfälle, man kann sich auf die Lauer legen. Das ist dann auch nicht sehr einfach. Also, ja.
Also die Frage, also Schutz suchen in einem Erdstall ist natürlich eine total dumme Idee, weil es da ja nur einen Ausgang gibt.
Ja, genau.
Sehr oft. Und ich meine, das ist dann halt sehr leicht. Dann braucht man eigentlich nur warten. Ja. Oder, wie du vorher gesagt hast, man macht ein Feuer und dann ist vorbei. Also die Frage ist, bei diesen Anlagen, über die wir heute sprechen, und das sind eben die, wo man jetzt eben zumindest in der Mainstream-Wissenschaft überhaupt keinen Grund gefunden hat, warum sie gebaut wurden. Mhm. Und Dr. Otto Cichocki, der also, ich glaube, jetzt den Verein für Erdstallforschungen
vorsitzt. Jetzt ist er Präsident,
sagt er selbst, Archäologie versucht seit 100 Jahren den Zweck zu bestimmen und hat es bis heute nicht geschafft.
Ja.
Und ich meine, ich stelle da die etwas ketzerische Frage, ja, vielleicht deshalb, weil man nicht alle Möglichkeiten mit einbezieht, weil vielleicht nicht sein darf, was nicht sein kann?
Ja, genau. Weil das sprengt einfach die Grenzen der heutigen Forschung. Wenn ich annehme, dass vielleicht früher eine Hochkultur, also technisch hochstehende Kultur vorhanden war, die aber völlig untergegangen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht Dinge konnten, die wir heute noch für unmöglich halten. Und dann sind wir bei den Theorien, die Herr Kusch eben vorträgt. Und dann wird es noch sehr schwierig, mit den Leuten darüber zu reden, weil das dann schon sehr weit in den Bereich hineingeht. Ich sage dann einfach unverstandene Physik. Aber ob es die gibt? Unsere Physik hat einen bestimmten Wissensstand erreicht. Und ich glaube, im 19. Jahrhundert hat mal jemand erklärt, ja, jetzt sind wir am Ende der Physik, wir haben alles herausgefunden. Ja. Und möglicherweise sind wir halt jetzt im 21. Jahrhundert noch lange nicht da, wo die Physik am Ende überhaupt noch weiterkommt, oder ans Ende wird sie vielleicht nie kommen.
Ja, es gibt dann vielleicht auch Dinge, wo dann auch das Bewusstsein eine Rolle spielt, wo die klassische Herangehensweise der Physik halt auch irgendwo ihre Grenzen findet.
Absolut, auch das kann sein. Dass das allein schon das Beschäftigen damit verändert, die einzelnen Messergebnisse und Ähnliches.
Ja,
möglich wäre es, ja.
Und ja, also jeder, der diese Sendung kennt, kennt natürlich die Theorie von Heinrich Kusch, die jetzt nicht aus dem Nichts kommt. Also da gibt es zum einen Aufzeichnungen. Im Chat haben doch viele geschrieben, ja, das sind die Aufzeichnungen von der Kirche und so weiter, dem kann man ja auch nicht trauen. Ja, natürlich, Aufzeichnungen können auch gefälscht sein, aber auf der anderen Seite wird dann halt immer nachgefragt, ja, gibt's Dokumente, gibt's irgendwo Schriftstücke? Und ja, da gibt's die Schriftstücke, die beschreiben auch offenbar sehr klar, aber mit den Worten von Menschen, die halt vor vielen Jahrhunderten gelebt haben, was dort passiert ist, dass sich also Dinge in den Raum aufgelöst haben und an einer anderen Stelle wieder aus dem Raum gebildet haben. Dass es dort also bei den, und jetzt reden wir von den echten Erdstellen, dass es sich dabei also um Sende- und Empfangsstationen handelt. Ja, klingt völlig verrückt, aber das würde zum Beispiel einen Sinn ergeben. Dann würde man, hätte das einen Sinn, dass die einfach irgendwo in den Berg getrieben werden und dann plötzlich enden in einem perfekten rechtwinkligen Abschluss. Das ergibt keinen Sinn, wenn es, so verrückt das jetzt klingen mag, eine Empfangsstation ist. Wäre das eine Erklärung? Aber
und ja, das habe ich auch schon überlegt, ob diese Gänge, die so gerade aufhören, eben auch in dieses System hineingehören, das einfach überhaupt nicht in unsere Physik und in unsere Weltbildvorstellung hineinpasst. Aber da hätte Herr Kusch also eine mögliche Lösung. Dann die Frage ist ja, hat es früher diese technischen Hochkulturen gegeben? Und die sind völlig verschwunden. Und wenn ich die Dinge ansehe, die Herr Kusch da findet, dann müsste ich mir einfach sagen, ja, unser Wissen ist wahrscheinlich nicht vollständig. Und es wehrt sich einfach sogar fast etwas dagegen. Ja, müssen wir jetzt die Geschichte neu schreiben? Nein, wir müssen einfach noch einige Kapitel hinzufügen. Das wäre möglich. Aber das, ja, das sind so neue Meinungen, das tut schon fast weh, wenn man da Neues dazulernen muss und dann das Altes vielleicht über Bord werfen muss. Ja, das tut weh. Das, aber wäre möglich, also die Frage ist natürlich, hat es eine oder mehrere Hochkulturen gegeben? Es gibt ja auch Lehren, die nicht nur von 4 Hochkulturen sprechen, wie Frau Strattmann sagt, sondern von 22 oder mehr. Es entspricht nicht unserem Weltbild und wir müssen da einiges wirklich dazu anfügen, nach hinten in der Geschichte. Aber ich kann da einfach in diesem Richtung nur, ja, wie soll ich sagen, Hypothesen aufstellen, spekulieren vielleicht. Also für Theorien reicht es mir ungefähr noch nicht. Aber wenn ich das sehe, was Herr Kusch gefunden hat, dann müsste ich einfach in der Richtung unbedingt weiterarbeiten, weiter forschen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob da vielleicht sehr früh mal eine sehr hohe Kultur war, technisch natürlich, und dass die großräumig verschwunden ist, aber ein Teil hat überlebt. Wie und warum und wo muss ich offen lassen? Die hat aber neue Entstehungsgeschichten von Kulturen erlebt und ist aber auf ihrer hohen Stufe geblieben über die ganze Zeit. Möglich, dass diese erste Hochkultur auf der Erde sich entwickelt hat, möglich auch, dass da aus dem Weltall etwas herangebracht worden ist, dann müsste ich einfach die Weltraumdistanzen, da müsste ich erklären können, wie diese Distanzen überwunden wurden. Ich kann also nicht sagen, welche Lösung waren das Außerirdische, die diese hohe Technik gebracht haben, oder war das etwa eine eigene Entwicklung, die auf einem schmalen Bereich überlebt hat. Aber ich muss es offen lassen. Da müsste ich zuerst einmal überhaupt die Anerkennung haben, dass es diese hochstehenden technischen Kulturen gegeben hat. Und da wird sich einfach... Da wehren sich noch sehr viele Leute.
Ja, Krapfnelder schreibt, unser Wissen ist garantiert nicht vollständig, Smiley. Ja. Und ich meine, du hast gesagt, Neues zu entdecken tut weh. Wirklich? Ich dachte, darum geht's.
Nein, das Entdecken nicht, aber das Anerkennen, weil andere dann umlernen müssen, die umlernen müssen, da tut's weh. Das Entdecken nicht, das macht Spaß. Ja.
Aber ich meine, neues Lernen, darum geht es doch auch. Aber ja, ich weiß ja, was du meinst. Man muss die ganzen Bücher wegschmeißen, Lehrpläne umstellen. Und man muss zugeben, dass man sich geirrt hat. Schwierig, ist nicht, ich verstehe das nicht. Es ist nicht einfach, aber manchmal notwendig, Punkt. Und eben, Dr. Kusch bezieht sich auf alte Aufzeichnungen, auf Dr. Neugebauer, der praktische Erfahrungen offenbar gesammelt hat. Ja. Also ich verweise da auf die anderen Sendungen mit Heinrich, wo wir derlei Dinge besprechen, der dann, ich glaube, am Vortag, als er da zur Presse gehen wollte, hat er, glaube ich, mit einer österreichischen Zeitung schon Kontakt aufgenommen, angeblich, und hatte dann in Seiersberg einen tödlichen Autounfall, ist da irgendwie angefahren oder überfahren worden. Traurig, tragisch.
Aber das fällt mir auf im Buch, dass solche Leute immer kurz bevor sie an die Öffentlichkeit wollen oder an wichtige Stellen gelangen wollen, dass sie sterben, sei es ein Herzinfarkt oder ein Unfall oder so. Es ist schon etwas auffällig. Es ist immer kurz bevor sie an den Leuten sagen wollen, das kann ich bezeugen, das habe ich erlebt, da sterben sie. Mhm. Also das gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, als ob da jemand noch nicht möchte, dass man das der breiten Öffentlichkeit bekannt gibt.
Es gab auch einen Forscher aus der Ukraine zum Beispiel, der auch, glaube ich, dann umgekommen ist, der Erstaunliches gefunden hat. Also der sich da von der Ukraine bis nach Klosterneuburg vorgearbeitet hat, der mit Frequenzen, also in der neuen Ausgabe von Geheime Unterwelt ist das sehr genau beschrieben. Also der hat die da aktiviert und da gab es dann offenbar einen Richtstrahl oder so ähnlich, der dann immer zum Nächsten führte und immer zum Nächsten und zum Nächsten. Ja. Unglaublich faszinierend, wenn das wirklich so ist. Himmel noch einmal, warum geht dem keiner nach? Das ist einfach nicht auszuhalten, sowas. Wirklich, das ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe nicht alles. Dr. Röhrig zum Beispiel auch, jetzt, das war ein Geistlicher, der ja da auch Heinrich zu vielen Dokumenten verhalf. Der wusste, wie bestimmte Teile dieser 12 Apostelzeche aussehen, als die aber noch verschüttet und vergraben war.
Also, das kann ich mir vorstellen, das gibt.
Also der wusste, wie die aussah, also der hatte Zugang zu Dokumenten, wo jetzt nicht nur Fantasie drinnen steht, weil zumindest der Teil hat sich ja bestätigt und so.
Ja.
Also
ich könnte da vielleicht noch etwas dazu sagen. Wenn du natürlich mit den Erdstellen kommst und mit alten Kulturen, die das bewirkt oder gebaut haben, weil sie einen Sinn darin hatten, die haben natürlich zwei Gegner. Einerseits die herkömmliche Archäologie, die würde sich vielleicht damit beschäftigen, aber da lebt halt immer noch genau dieser Geist, wer da sich mit dem beschäftigt, der spinnt. Ist halt immer noch, man wird zum Außenseiter, wenn man solche Dinge vertritt. Und das andere ist, wenn es wirklich diese Kultur mit dieser hohen Technik gegeben hat, dann hat es natürlich Leute in der Politik, im Militär, die hoch interessiert sind dran. Und die möchten natürlich, dass alle anderen draußen bleiben. Sie möchten das für sich, für ihre eigene Macht, für ihr Monopol der Macht, für sich behalten. Und möglichst alle, die nicht möglichst alle anderen draußen halten, weil das ein ganz wichtiger Machtpunkt ist. Und da hat man natürlich einen mächtigen Feind.
Ja.
Und dann, ich sage jetzt einfach mal allgemein Militär und Politik, weil diese hohe Technik könnte natürlich missbraucht werden, um Macht über Länder oder die Erde zu gewinnen. Ich sage es jetzt mal ganz allgemein. Und ich vermute, dass in der Richtung doch auch überlegt werden muss, wer sich mit dem beschäftigt und vielleicht ein Wissen aneignet, das andere gern hätten, der schafft sich Feinde.
Ja.
Heimlicher
Hörer schreibt, Frequenzen, Schwingungen mir zu beliebig. Ja, mir auch. Ich würde ja deshalb gern mehr darüber wissen, aber in dem Fall ging's. Also teilweise, ich glaube, Neugebauer hat mit Schall gearbeitet, wo also
ja.
Da geht es ja auch darum, dass diese echten, jetzt einmal Erdställe, dass die meistens in Granit gebaut sind. Und Granit hat ja Kristalleinschlüsse und diese Kristalle haben ja den sogenannten Piezo-Effekt. Also das ist so, wie ich mir das auch jetzt ein bisschen zusammenreime. Wenn man das jetzt in Schwingung bringt und in Resonanz, und jetzt erinnere ich wieder an diese Kreise und so weiter, an diese Kreisgänge, dann beginnt das also zu resonieren, also dann schwingt das mit. Somit werden ja durch die Kompressionen der klitzekleinen Kristalle auch elektromagnetische Felder erzeugt, Wechselfelder. Und weiß der Kuckuck, was dann passieren kann?
Ja, das ist sehr interessant.
Ganz dilettantisch gesagt.
Da müssten wir in den Alpen suchen, beim Granit. Aber da haben wir eben noch sehr viele Stollen, die für Quarzsuche, also Bergkristallsuche oder für Metallsuche sind. Da müssen wir dann immer noch unterscheiden, ist das Bergbau oder ist das ein Erdstall. Ich arbeite hauptsächlich im Mittelland, weil ich da davon ausgehen kann, dass man keinen Bodenschatz gesucht hat. Aber da kann es natürlich auch Quarz haben. Quarz ist ein ganz interessantes Mineral. Und wie weit die früher den Quarz gebraucht haben, das muss ich offen lassen. Ich vermute aber, dass die viel mehr wussten über den Quarz und seine Eigenschaften. Denn mir fällt auf, dass die Megalithen in der Regel aus einem Gestein sind, das Quarz enthält. Ja. Also Granit, Gneis und Ähnliches. Und die reagieren schon auf die Sonne zum Beispiel. Die Sonne sendet ja auch nicht nur sichtbares Licht, auch Radiowellen aus. Und Radiowellen kommen durch die Atmosphäre durch zum Teil. Und das hat man schon festgestellt, wenn die Sonne aufgeht, reagiert der Quarz bei Megalithkreisen oder Megalithreihen auf die aufgehende Sonne, auf die Radiowellen dort. Also das haben Leute festgestellt, die eigentlich Fledermäuse verfolgt haben. Und am Morgen haben sie gemerkt, dass ihre Geräte plötzlich wieder Anzeichen zeigten im Augenblick, wo sie in einem Kreis waren. Ich war da, die Rollride-Downs waren das, glaube ich. Und die sind dann so klug gewesen und sind zu den Archäologen bei Oxford gegangen. Die hatten Physiker und die haben gesagt, ja, das muss so sein. Ein einzelner Megalith reagiert der Quarz auf die Radiowellen der Sonne. Aber nur ganz schwach, das kann man fast nicht messen. Aber wenn ich die Megalithen in einem Kreis anordne oder in einer Reihe, dann verstärkt sich das Signal. Und von daher könnte man weitergehen. Und das, was du sagst, ist jetzt doch sehr interessant. Ich vermute, dass die Leute mit dem gearbeitet haben. Denn wenn mein Bruder hat ab und zu Radio gebastelt mit den Kindern. Und da braucht man auch einen Quarz dann, um den Sender zu finden. Also da ist etwas am Quarz, das man noch weiter untersuchen müsste, das möglicherweise früher bekannt war und das man genutzt hat. Aber wie und wozu, was es dann genau gebracht hat, da müssten mir dann die Physiker Antwort geben. Mhm. Aber ich vermute, dass da ein großes Forschungsfeld wäre. Was konnten die früher und was wussten sie früher? Warum haben sie immer die Steine genommen, die Quarz enthalten? Wobei Sandstein kann auch mal Quarz enthalten. Durchaus einzelne können Quarz sein und dann würde das da auch funktionieren. Mhm. Und ich habe auch schon überlegt, dass unsere Gänge, die so ganz gerade abgeschnitten sind, als wollte man genau bis da bauen, das könnte mit dem zusammenhängen, mit diesen Sendungen, die da möglich sind, Empfangsstationen oder nicht. Aber wenn ich da etwas erwähne, dann bin ich eigentlich schon abgestempelt und in der Ecke der Esoteriker oder sonst irgendwo. Das ist dann gegenüber dem Wissen, das heute vorhanden ist, einfach schon viel zu weit voraus. Also wenn ich da mit den Leuten rede, dann bringe ich die Sachen, die ich nachweisen kann, dann bringe ich die Funde von Herrn Kusch, die er datieren kann, die man nicht erklären kann, aber von denen man sagt, es gibt sie wirklich und da müsste man eine Erklärung suchen. Aber wenn ich mit diesen, beamen mal jetzt, dann erschrecke ich die Leute einfach und dann besteht Gefahr, dass sie mir gar nicht mehr zuhören. Ja. Ich muss also Schritt für Schritt vorgehen, wenn ich den Leuten etwas erzähle oder berichte.
Klar, aber hier, weißt du, bei Crop FM, da darf man spekulieren und wir sind da ja schon voll eingeweiht worden von Heinrich Kusch. Also, ich weiß jetzt nicht, wo bei einem Radio ein Quarz vorkommt, ganz ehrlich, aber egal. Aber das Interessante an Quarz ist eben, wie auch Seewolf Christa jetzt geschrieben hat, also der Quarz reagiert auf Druck, dann, wie gesagt, erzeugt er ein Feld. Anders aber herum, und das hast du jetzt wahrscheinlich gemeint, wenn man ein Feld anlegt oder eine Spannung, so eigentlich, an einen Quarz, dann verändert er seine Ausmaß. Also dann zieht er sich zusammen oder ich glaube, er zieht sich zusammen. Also es geht in beide Richtungen. Druck erzeugt ein Feld und ein Feld oder eine Spannung, die angelegt wird, erzeugt dann eine Deformation. Und
Da wäre noch ein großes Forschungsgebiet, was kann der Quarz wirklich? Wofür kann er gebraucht werden?
Und vor allem, wenn man den Quarz dann in bestimmten Geometrien anordnet oder mit bestimmten, also jetzt tonalen Frequenzen und Resonanzeffekten aktiviert, was passiert dann? Ja. Wobei dann halt die noch unverstandene Physik, die du vorher angesprochen hast, sicherlich eine große Rolle spielt. Man kann sie jetzt immer darauf, das ist halt unverstandene Physik. Ich weiß schon, das klingt wie eine Ausrede, aber ja, was, wenn es so ist?
Es wäre einfach eine Möglichkeit, dass früher die Menschen mehr wussten darüber und das auch eingesetzt haben. Und dass das Wissen irgendwann einmal verloren gegangen ist, sei es bei einer der ganz großen Katastrophen, wie Frau Strappmann sie erwähnt, oder sei es, weil einfach nur noch zu wenige Menschen da waren, die das irgendwie beherrscht haben.
Du hast jetzt die Frau Strattmann schon öfter erwähnt.
Ja.
Vielleicht sollte man jetzt noch ein bisschen auf sie eingehen und was sie eigentlich sagt, weil sie hat ja eigentlich eine sehr interessante Theorie zu dem Ganzen.
Ja.
Ich kenne jetzt aber ihr Buch noch nicht, aber du hast dich schon recht eingehend mit ihr beschäftigt.
Ja, sie geht davon aus, dass wir in der vierten Welt, die Hopi gehen davon aus, dass wir in der vierten Welt leben. Dass eine erste Welt war, da haben die Menschen nur den Faustkeil gekannt und sie haben mit Tieren geredet einfach. Und dass dann diese Welt untergegangen ist. Das heißt, ein Teil der Menschen wurde gerettet, der andere Teil vernichtet, weil sie nicht mehr an die Götter oder an den Gott geglaubt haben. Ich vermute, dass da eben die Religion hineinspielt. Man muss eine Erklärung haben, warum sind nicht alle Menschen gerettet worden. Und die Religion kann das erklären. Die Guten werden gerettet. Das waren damals vielleicht vulkanische Ausbrüche. Es hat natürlich so ganz große Ereignisse gegeben. Beim zweiten Mal war es die Umkehr des Magnetfeldes. Es war nicht eine Polumkehr, sondern eine Polexkursion vor ungefähr 40.000 Jahren. Da ist das Magnetfeld gekippt. Und im Augenblick, wo es kippt, gibt es natürlich Probleme auf der Erde, weil da fallen die Schutzschilde zusammen, da kommt die gefährliche Strahlung vom Weltall bis auf die Erdoberfläche und da geht natürlich vieles kaputt und die Menschen, die bei den allermeisten Menschen im Untergrund leben, die überleben dann. Und beim dritten Zerstörungseffekt, weil wieder die Menschen abgefallen sind, da ist es ein Komet, der vor ungefähr 14.000 Jahren einschlägt und der damit natürlich dann diese riesigen Wassermengen oder Regenmengen und alles auslöst, weil es gibt natürlich viel Staub, viel Feuchtigkeit in der Luft und es gibt riesige Niederschläge und da könnte man dann eben die Geschichte von Noah eingliedern. Die gibt es ja weltweit. Und da könnte man die verschiedenen Sagen, die wie Noah handeln, wo der Mensch wegen Wasser sich retten muss, da könnte man das erklären. Und sie nimmt natürlich die neueste Forschung und sie ist offenbar gut in den neuesten Erkenntnissen, diese zusammenzutragen, dass mit der magnetischen Polumkehr oder Exkursion, das kann man nachweisen, das kann man zeitlich sogar sehr gut einordnen. Und der Komet, der da einschlägt vor 14.000 Jahren, das kann man auch nachweisen, das ist wissenschaftlich. Und dass das viele Zerstörungen bewirkt hat, dass es also richtige Katastrophen, Kataklysmen waren, das kann man auch in die Geschichte einbauen. Also das ist durchaus nachvollziehbar. Dass dabei jeweils Hochkulturen untergingen, kann man mit der Geschichte verbinden. Sie sagt, Auch bei den Ägyptern gab es ja eine Erzählung, da gibt es die Könige vor der Flut, die Könige nach der Flut. Und das ist auch etwas, was Burgar in seinen Büchern übersetzt. Dass es also auch damals im Nahen Osten, also in Mesopotamien, eine Flut gab, die die Dingir, also die Götter, voraussehen konnten. Aber da kam die Flut schneller und sie mussten dann umso mehr Karbid oder eben das Acetylengas herstellen, mit dem sie dann überleben wollten. Also man kann dann verschiedene Ereignisse da einordnen. Da müsste man einfach noch weitersuchen. Vielleicht muss man das System noch umstellen, Korrekturen anbringen. Aber es wäre ein Ansatz, um diese Geschichte der mehrmaligen Neubildung der Erdbevölkerung zu erklären. Das würde doch einen Sinn ergeben und sie kann es wissenschaftlich einordnen mit Ereignissen, die heute doch nachweisbar sind.
Das, ja.
Aber das hat natürlich die mehrere Welten, das deckt sich natürlich nicht mit dem christlichen Weltbild, das wir haben, wo es einmal anfängt und keine früheren Kulturen da sind. Das gibt dann Probleme.
Aber es, ja. Also jetzt zeitlich ist jetzt eine andere Sache, aber irgendwo von der Idee her würde das schon auch korrelieren mit dem, was Dr. Kusch in der 12 Apostelzeche da ja. gefunden hat. Also,
ja, da, auf alle Fälle. Da würde ich gerne mal mit ihm reden, ob er auch eine Abfolge sieht, eine gleichmäßige Abfolge, oder ob es bei ihm auch Zäsuren gibt, Zeiten, wo er weniger findet oder wo er weniger einordnen kann. Aber das wird, ist dem Besuch, den ich sicher mal machen werde, vorbehalten.
Genau, eigentlich wolltest du ja sogar nach Graz kommen, was mich ja, total gefreut ja. hätte, aber das ist dann irgendwie so kurzfristig doch nicht gegangen, weil kein Flug.
Ja, ja,
und Heinrich ist auch ja. unterwegs, jetzt ja. ist natürlich Forschungssaison, muss er ja, natürlich ja. nutzen, diese Zeit, ich finde das sehr unglaublich. Also,
anderes Mal muss ich dann einfach früher planen und dann geht es, weil mit dem Zug geht es 10 Stunden und das ist dann schon ein bisschen sehr hart. Ja.
Ja, vielleicht sogar eine Gesprächsrunde hier live im Studio, das fände ich überhaupt ganz ja, toll.
Würde ich gern mitmachen.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin da sehr offen dafür.
Ja, ja. Nein, Frau Strappmann hat mir einfach einen Weg gezeigt, wie ich versuchen kann, das Ganze einzuordnen. Ich muss natürlich neue Kapitel in der Menschheitsgeschichte anfügen. Den Rest, das, was man bisher kennt, das kann ich akzeptieren. Aber vielleicht hat es vorher schon eine Hochkultur, also eine technische Hochkultur gegeben.
Ja.
Und vielleicht mehr als eine, andere behaupten, es seien schon 22 gewesen. Aber ich will nicht übertreiben.
Ja, es wird als möglich behauptet, aber man muss das halt einmal angehen. Und wenn man ja, aber von vornherein ja. sagt, ja, das, also ja. da schauen wir jetzt gar nicht hin, das kann alles gar nicht sein, ja. die sind ja. im Mittelalter entstanden und basta und ignoriert so viele Dinge, ja. die da nicht dazu passen, die dem sogar ja. widersprechen. Meiner laienhaften Meinung natürlich nach, aber eben viele andere, die sich da sehr wohl mit wissenschaftlicher Methode damit beschäftigen, meinen das ja auch, also von denen habe ich es ja. Und also danach zu sagen, im Umkehrschluss, wenn jetzt irgendetwas, irgendeine wissenschaftlich geführte Untersuchung der vorherrschenden Lehrmeinung widerspricht, dann zu sagen, ja, das ist jetzt unwissenschaftlich, ist ja auch völlig, Entschuldigung, den ja. Ausdruck, vertrottelt. Ich meine, darum geht's doch. Also wenn ich dann mit der wissenschaftlichen Methodik, wenn ich da jetzt keinen Fehler nachweisen kann, dann kann ich doch nicht einfach sagen, ja, aber das ist trotz, das muss einfach falsch sein. Das kann, das ist doch, ja, ergibt doch keinen Sinn.
Natürlich, ja.
Also wenn man es widerlegt, ist es widerlegt. Ich habe da echt kein Pferd im Rennen. Ich meine, wie gesagt, ich möchte wissen, was mich interessiert, was da wirklich ist bei all diesen Fragen. Aber wenn dann Dinge weggewischt werden mit Argumenten, die sowas von nicht überzeugen, ja. dann ist das halt wirklich ärgerlich.
Aber für diese neuen Theorien, eben von Herrn Kusch oder so, die Kosten, die Untersuchungen sind sehr teuer.
Ja, das ist unglaublich teuer.
Und wenn unsere Forscher natürlich anfangen, sich damit zu beschäftigen, dann riskieren sie ihren Ruf und dann riskieren sie, dass sie keine Forschungsgelder mehr bekommen. Es ist außerordentlich schwierig, da weiterzukommen in diesem Sinne. Das Da verhält man sich bei uns eben lieber bei den Römern, da kann man immer wieder mal einen Fußboden finden, ein Mosaik oder sonst etwas, oder vielleicht auch ein paar Steinbeile irgendwo. Aber das andere, das ist derart, das wird eben sehr kritisch beobachtet. Es ist wirklich schade, man müsste daraus, darf ich mal zum Beispiel auf Roger Bacon, der hat im 13. Jahrhundert gelebt. Und der hat beschrieben, es gibt Schiffe ohne Ruderer, es gibt Wagen ohne Pferde und die fahren, es gibt auch Dinge, die fliegen. Und im Wikipedia wird er als Seher beschrieben. Aber er schreibt ganz deutlich, ich habe die gesehen, nur die Dinge, die fliegen, die habe ich nicht gesehen, da kann ich jetzt also nicht sicher sagen. Aber die Wagen, die fahren ohne Pferde, die hat er gesehen. Und er sagt sogar, Alexander hat möglicherweise seine...
Also Autos, ne?
Ja, ja, ja. Der hat seine Kriege gewonnen, weil er eben eine Technik verwenden konnte, die die anderen nicht hatten. Und es gibt noch andere Hinweise darauf, dass früher einmal schon eine Technik eingesetzt wurde, die wir den Leuten damals nicht zutrauen. Aber damit haben sie kleine Völker gegen große gewonnen. Und da müsste man überlegen, ja, wollen wir das ernst nehmen oder wird das einfach als ja, Hirngespinst oder Seherei, also der sieht in die Zukunft. Aber das sind mittelalterliche Texte, das ist ein mittelalterliches Latein, das kann man korrekt übersetzen und der hat es gekannt. Der beschreibt sogar ein Gerät, das an das Gerät von Antikythera erinnert, aber beschreibt es im 13. Jahrhundert. Und da hat man das noch nicht gefunden, aber er hat es gekannt. Er hat auch andere Dinge beschrieben, die wir heute würden wir es als Fernseher oder sonst Laser oder Ähnliches beschreiben. Aber er beschreibt es und er hat es gekannt. Und da müsste man doch eigentlich weiterarbeiten und aufgrund von dem, was ja wahrscheinlich doch anerkannt werden sollte, müsste man dann eben sagen, ja vielleicht gibt es diese Dinge schon viel länger. Und dann könnte man die alten Texte noch einmal neu übersetzen und überlegen, was beschreiben die wirklich. Burgar hat das zum Teil gemacht. Der hat ja die Texte der Enchedwana neu übersetzt und dann kommt er auf ganz neue Dinge. Dann beschreibt er ja, dass die Dingir, die Götter, nach oben fliegen und dann wieder herunterkommen. Und wenn sie nach oben fliegen, ist wie eine Klappe am Himmel, die aufgeht und die dann zugeht. Es wird beschrieben wie eine Falle. Wir würden andocken sagen, aber dann müssen wir annehmen, dass er mit einem Shuttle zu einem höheren, zu einem großen Himmelsfahrzeug gefahren ist. Aber er übersetzt es natürlich in einer Art, die natürlich schon gar nicht mehr weitergegeben wird. Also wenn ich Übersetzungen suche von der Enchedwana, da finde ich solche, aber nicht die von Burgard. Und er übersetzt es einfach in unsere Sprache, und er sagt, ja, wenn die da in den Himmel hinauffliegen, eine Himmelfahrt, dann raucht es, dann stinkt es, dann macht es Lärm. Könnte man sagen, er hat übertrieben, die Lobgesänge waren zu laut, der Weihrauch wurde nicht von allen ertragen, aber er sagt, nein, das war ein Lärm und es raucht und es stinkt. Und dann sagen wir, das war ein Schettel. Aber das ist natürlich, das stellt schon einiges auf den Kopf, wenn Burgard das so übersetzt. Und das wird natürlich im Augenblick noch nicht anerkannt, weil da setzt er eben einen Shuttle voraus, der da zu einem Mutterschiff hinauffliegt. Aber es sind die Dingir, die dann auch wieder wissen, dass da eine Überschwemmung kommt und dass man jetzt sofort plötzlich viel mehr Energie bereitstellen muss. Und die Enchedwana beschreibt, dass das war einmal, denn sie lebt natürlich 2000 vor Christus ungefähr und die Überschwemmung, die ist natürlich dann schon einige tausend Jahre zurück. Aber es gehört in die Geschichte der Geschichten um Noah. Also da, der eckt natürlich auch an, der Burgar mit seiner neuen Übersetzung. Er sagt einfach, ja, ich kann jetzt diesen Wortschatz brauchen. Um 1900 konnte man das Wort Shuttle noch nicht einsetzen.
Ja, man kannte das Konzept nicht so, aber das war nicht so verbreitet.
Ja,
ne?
Also, ja. Ja. Ja, also das ist... ja, das ist mir dann einfach aufgefallen. Das könnte ich jetzt mit der Strattmann verbinden, dass eben dieses Flut, die man erwartete hat damals, dass man mit der Noah-Geschichte zeitlich parallel nehmen kann. Und das gibt dann auch wieder eine zeitliche Parallele mit Ägypten, mit den Göttern oder den Königen vor der Flut. Und dann gibt es aber noch ganz andere Völker, die man dann zeitlich auch ihre Geschichte mit dem Wasser da einordnen könnte. Das geht auch. Aber ich habe das schon versucht, Leuten zu erzählen, und ich habe dann einfach einige ungläubige Gesichter gesehen. Man sagt, in solchen Vorträgen hat einer mal gesagt, muss man den Leuten am Anfang sagen, das wäre jetzt eine spinnige Geschichte. Und dann hören sie einem bis zum Schluss zu. Und ich habe gedacht, nein, meine Zuhörer, die warne ich nicht vor, die können selber denken. Aber ich habe dann schon gemerkt, also, da ist schon sehr viel gedanklicher Widerstand vorhanden gewesen.
Ja, es war wilde Achterbahnfahrt. Und ja. Die heutige dauert schon 2 Stunden, also wie doch die Zeit vergeht. Und also ich sage jetzt mal, letzter Aufruf, wenn jemand direkt Fragen stellen möchte via Skype, ich schaue natürlich da immer im Chat mit, auf der Startseite findet sich das Skype-Icon, draufklicken und dann klingelt es bei mir. Geschmacksmuster fragt Tarek, Gast, wenn es eine technisch höher entwickelte Kultur in der Vergangenheit gab, wo wurden die für diese Technik notwendigen Materialien, Metalle, Kohle, naja, höher entwickelt, weiß nicht, Kohle, Öl, aber okay, abgebaut, es müsste Spuren geben, wir finden ja alles noch für unsere Zwecke.
Erdöl gab es an der Erdoberfläche zum Teil noch damals, aber bei den Metallen, das eine sagt ja Kusch selber, das ist nicht auf der Erde hergestellt worden. Also da müssen riesige Anlagen völlig verschwunden sein. Übrigens, da fällt mir etwas auf bei Kusch. Er hat zwar Legierungen von Kupfer, Zink, Aluminium, was ja ungewöhnlich ist.
Aluminium, ja, ist wirklich ungewöhnlich.
Ja, das Aluminium kann man erst seit weniger als 200 Jahren herstellen. Und er findet solche Gegenstände. Und das ist keine Verunreinigung, sondern es sind viele Prozente. Aber was mir fehlt, sind Eisen. Da muss man noch etwas erwähnen. Eisen könnte in diesem feuchten Boden gerostet sein. Und als Rost hat es sich vielleicht gelöst und ist wegdiffundiert und verschwunden. Könnt ihr erklären, warum man bestimmte Dinge nicht erkennen kann? Weil einfach das Eisen in diesen 50 oder 60.000 Jahren verschwunden ist. Wäre möglich. Aber mir ist aufgefallen, dass er alle anderen Legierungen halten, aber Eisen nicht. Eisen kennt er nur in einer Form, Herr Kusch, nämlich als Stahl in ganz winzigen Spuren im Quarz eingegliedert. Er sagt, die müssen mit Geräten gearbeitet haben, die der unheimlichen Gewalt auf das Gestein geschlagen haben. Dabei ist der Quarz flüssig geworden.
Oder große Hitze, also diese heißen, über 1400 Grad.
Ja, das durch ist, die Gewalt, ja.
Und das ist ja auch, du hast jetzt auch schon vorher erwähnt, dass du da teilweise maschinelle Bearbeitung vermutest, auch der Präzision. Und und Kusch hat ja im zweiten Teil, ich glaube, wie heißt das, versiegelte Unterwelt, glaube ich. Ja. Dort beschreibt er ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, also Stahl, das mit
Quarz ummantelt.
Mit geschmolzenem Quarz ummantelt. Ja. Also, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, no pun intended. Und das ist, ja, wie entsteht das? Ja, und man muss halt auch danach suchen, um diese Bearbeitungsspuren zu finden. Ja. Und das tut man ja meistens nicht. Ja, also ich meine, wir trampeln da wie Dromedare auf diesen Beweisstücken herum und blöken dann, boah, nix da, alles nur aus dem Mittelalter. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ich meine, so kommt es mir teilweise vor. Ja.
Ja, also beim ersten Gang, wo ich war, da könnten vielleicht solche Körnchen liegen, aber ich habe bewusst nichts berührt, weil ich kann es nicht erkennen. Das könnte nur Herr Kusch, weil er das Auge dafür hat. Aber dort wäre es noch am Ende möglich. Aber ich habe nicht das Auge, das er hat, um so etwas zu erkennen.
Ja, er sagt auch, dass man diese Erdstelle, also man musste wirklich besuchen und man musste offenbar tatsächlich, also ich habe da mit ihm einmal gesprochen, unlängst auch, Ja, fast das müsste man ein bisschen ein Gespür haben, um zu erkennen, ist das jetzt ein echter Erdstall oder nicht.
Also ja, ja.
Es ist halt, es geht dann halt wieder in Bereiche rein, die jetzt nicht unbedingt alle von unserer Physik schon erklärt werden können oder vielleicht nie in dieser Form erklärt werden können. Vielleicht muss man da wirklich eben interdisziplinär arbeiten.
Auf alle Fälle.
Geistes- und Bewusstseinsforschung mit einbeziehen und so weiter.
Archäologie ist da heute etwas wie Geografie. Sie muss die Natur kennen, sie muss den Menschen kennen und da müssen alle Wissenschaften zusammenarbeiten. Das geht heute nicht mehr ohne. Und da ist jetzt die Archäologie ziemlich im Umbruch und arbeitet sehr stark mit anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen zusammen. Und ich bin sehr froh darüber. Vor kurzem hat mir ein Archäologe zwar gesagt, ja, er wäre lieber, wenn es bei den Phileins, also bei den historischen Fächern geblieben wäre, aber so viele Beweise können wir heute eigentlich nur mit naturwissenschaftlichen Methoden erbringen. Das ist ein echter Gewinn für die Archäologie. Auch für die Glaubwürdigkeit, für das, was man eben dann postulieren kann. Das ist ein wichtiger Wechsel gewesen. Und ja, ich hoffe, dass das weiter so geht und dass dann aber auch die Offenheit kommt, Dinge anzuerkennen, die eben sehr schwierig anzuerkennen sind. Also wie gesagt, mal einen runden Tisch oder einfach ein Gespräch, nur allein schon um die Funde. Was machen Sie mit den Funden? Und dann könnte man über die unterirdischen oder oberirdischen Bauten weiterfahren und dann vielleicht auch noch die Lebewesen einbeziehen, die das gemacht haben. Aber ob man so weit kommt, weiß ich nicht. Da wird es dann wahrscheinlich hochspekulativ. Und dass manche Leute das eben nicht spüren, ich habe auch keine besonders starke Begabung in diese Richtung, aber ich bin natürlich manchmal auch mit Leuten unterwegs, die sagen mir in einer Kirche, ah, da ist der Ort, da merke ich etwas. Und da merke ich eben kaum etwas und dann bilde ich es mir auch nicht ein. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die haben diese Fähigkeit und die können etwas spüren, was eben nicht alle können. Und wir sind in einer Kultur drin, wo man eben die Leute, die das gespürt haben früher, da hat man sie ins Kloster gesteckt oder verbrannt oder aus der Gesellschaft herausgenommen, weil man es nicht glauben wollte oder nicht nachvollziehen konnte. Und da sind eben diese Fähigkeiten im Laufe der Jahrhunderte doch verloren gegangen in vielen Fällen. Aber sie wären noch da.
Und ein anderes Phänomen, das ja endlich beäugt wurde und verachtet wurde und inzwischen ja zumindest viel diskutiert wird. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich spreche natürlich vom UFO-Phänomen.
Ja.
Man kann jetzt gewisse Parallelen da einfach nicht verleugnen. Und ich will jetzt gar nicht auf diese unglaublichen Ritzungen eingehen, die Heinrich Kusch in der 12 Apostelzeche gefunden hat, wo man also wirklich ohne viel Fantasie solche Objekte eigentlich dort festgehalten hat. Ja, es kann auch was völlig anders sein. Ich weiß es nicht, aber wirklich, wirklich spannend. Ich habe diese Steine inzwischen selbst gesehen. Also sie existieren.
Ja.
Und sie wurden datiert und oder ich glaube, weiß jetzt nicht, ob die direkt datiert wurden, aber wurden in diesem Kontext gefunden, haben offenbar auch dieses Alter. Alles natürlich zu hinterfragen, soll auch hinterfragt werden, weil das sind einfach bahnbrechende Dinge, die sich da abzeichnen. Ja. Das kann man natürlich nicht einfach so hinnehmen. Das ist völlig klar. Und es soll ja auch so sein. Ich glaube, da hat auch niemand ein Problem damit. Am allerwenigsten Heinrich Kusch, der ist ja auch nur, so wie ich das ihn kenne, einfach daran interessiert, was ist da wirklich los. Und ja, dieses Phänomen, das ja viel diskutiert ist in letzter Zeit, könnte das etwas mit dieser ganzen Causa da zu tun hat? Also die Causa UFO, UAP mit der Causa Erdstall?
Das ist ein riesiges Gebiet und ich weiß noch nicht, was alles dazugehört. Aber ich halte es für möglich, dass wir Verbindungen finden zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Weil die Funde von Kusch, die sind so außergewöhnlich, Aber das, er hat ja eine Schrift gefunden. Und ich habe früher mal etwas über eine Schrift im Donaugebiet gefunden. Und der Mann, der das da entwickelt hat, hat eine Dissertation geschrieben und später hat er erklärt, ich habe damals schon gewusst, dass die eine Schrift hatten. Aber ich durfte es nicht schreiben, weil meine Diss nicht angenommen worden wäre. Aber jetzt hat man dann seine Diss über diese Donaukultur angenommen und jetzt kann er sagen, und die hatten eine Schrift, und zwar früher als die in Mesopotamien. Die ist schon 8000 Jahre vor Christus da gewesen. Und also da hat man bereits offenbar anerkennen müssen, da ist etwas, was in unserem Weltbild anders ist. Da ist etwas früher schon gewesen. Also wir müssen umlernen und... Aber ob die Schrift dann wirklich, ich glaube, er hat auch zum Teil sehr alte Formen gefunden und da sagt jeder, das ist eine Schrift, aber einige 10.000 Jahre alt, ja, da muss man eben dazulernen. Aber wir können es nicht lesen. Und dann die Zeichnung, dass die UFOs genau so aussehen, wie man sie heute zeichnet.
Nein, das ist so irre. Genau. Da bin ich ja wirklich an meine Grenze gekommen. Nein, das kann ja nicht sein. Ist das wirklich das, wofür ich es halte? Ne?
Ja, also. Mir ist etwas aufgefallen. Ein Zeichen hat diese 50.000 oder 60.000 Jahre überlebt, können wir heute noch lesen. Das ist der Pfeil. Da haben sie Pfeile gemacht und dann wissen wir, das und das hat miteinander zu tun. Und der Pfeil wird ja heute noch für das gebraucht. Das erste hat mit dem zweiten zu tun. Und das war ein Zeichen, das damals schon verwendet wurde. Also ich fand es lustig, dass wir ein Zeichen lesen können, den Pfeil, der den Menschen, der die Figur mit dem UFO verbindet und der verbindet es mit einem Sternzeichen, nämlich mit dem Aldebaran im Stier. Also es ist zwar verrückt, aber... Den Pfeil können wir lesen, aber das ist leider das einzige Zeichen, das wir lesen können.
Aber auch das ist ein modernes, also irgendwo, ne, hat man das Gefühl, das ist ein modernes Symbol, ne?
Ja.
Irgendwie, ne? Und wie gesagt, also auch mein Eindruck von der 12 Apostelzeche, also ein wirkt nicht wie tausende Jahre alt irgendwie.
Nein.
Und dann auch wieder doch, also es ist so ungewöhnlich. Ja. Ich muss auch sagen, das war energetisch, also ich bin jetzt kein, auch so wie du jetzt nicht irgendwie da, weiß Gott, wie ein spüriger, ich versuche mich da nicht in diese Dinge reinzusteigern, aber dort war dann irgendwann, hatte ich das Gefühl, so, es reicht jetzt, ist total spannend, super, aber ich muss da jetzt raus.
Habe ich mal in einer Kirche erlebt, in Österreich, ja.
Aha, ja.
Im Augenblick, da war ich im Sommer drin zuerst, mit vielen Touristen, keine Probleme, dann war ich im Herbst drin, praktisch allein. Und da hatte ich nach 10 Minuten ich muss raus. Kann ich nachvollziehen. Hm. Also das gibt es, ja. Nein, das... aber ich möchte halt mal, dass die Leute... Weißt du, ich stelle mir vor, dass er mal seine Funde ausstellt. Und das müsste doch eigentlich einen riesen Zulauf geben. Ich kann mich erinnern, die hatten mal Nachbildungen von Tutankhamuns Grab. In Zürich. Nachbildungen. Und der Zulauf war riesig. Und wenn jetzt die Dinge von Kusch ausstellen würden, also müsste doch auch ein Zulauf geben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte Angst um die Dinge. Hm. Ja, weil die sind so extrem einzigartig. Ich weiß nicht, ob man die Originale ausstellen dürfte. Ich hätte Angst darum. Aber... Interessant wäre es schon und es würde natürlich dann Riesendiskussionen auslösen. Und die Gefahr wäre natürlich dann auch, dass alles wieder lächerlich gemacht wird, wie bei der UFO-Forschung und dass man da vielleicht nicht unbedingt genau das erreichen würde, was man möchte, nämlich eine vernünftige Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Also das, aber es wäre schon sehr schön. Also ich freue mich drauf, wenn ich das mal besuchen darf. Ich habe die Bücher natürlich gelesen und ich weiß nicht, ob unsere Erdstelle etwas mit dem zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es solche Funde wie da in Kloster Neuburg zu finden sind, ob es das an anderen Orten auch gibt. Ich möchte jetzt keine Orte nennen, wo ich vermute, dass eventuell etwas sein könnte. Aber Es ist jedenfalls hochinteressant und ich weiß, es gibt die Dinge, die er gefunden hat. Und gerade die Aluminiumverbindungen, da sagt mir jeder, das geht nicht, das kann nicht sein, was nicht sein darf und so weiter. Da sind wir einfach wieder bei den Anfängen der Diskussion. Aber es gibt diese Legierungen mit Aluminium, 5%, 30%. Das sind keine Verunreinigungen, das ist eine bewusste Legierung. Und ich vermute, dass das eben Legierungen sind, die dann eben 50.000 Jahre überdauern können. Und das Eisen hat es offenbar nicht überdauert. Das ist vermutlich gerostet und weggerutscht.
Ja.
Ich weiß nicht.
Meister Lampe stellt eine interessante Frage. Tarek Gast, eventuell ist die Menschheit auch gar nicht reif genug, um die Hintergründe verarbeiten zu können?
Die Menschheit ist noch für ganz vieles nicht reif genug. Ich meine, ich habe mal erklärt in einem Vortrag, die Menschheit hat vor 200 Jahren ein Geschenk erhalten. Die Erklärung der Menschenrechte. Und seither bin ich mit dem Begriff Hochkultur vorsichtig. Man spricht von den Hochkulturen in Ägypten, in Mesopotamien und so weiter. Aber das waren Kulturen, die kannten die Sklaverei. Und ich persönlich finde halt einfach, eine Hochkultur müsste die Gleichheit der Menschen, wie sie in den Menschenrechten beschrieben ist, verwirklicht haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind auf dem Weg zu einer Hochkultur. Technisch zwar schon ziemlich weit, aber sonst sind wir noch auf dem Weg. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich lasse die Archäologen gelten, die sagen, Mesopotamien hat eine Schrift und das konnten einige lesen, einige konnten schreiben. Das ist für sie eine Hochkultur. Lass ich gelten.
Seewolf Chris schreibt, ist doch egal, ob wir reif genug sind. Wenn wir es entdecken, ist es so. Ja.
Ja.
Und Geschmacksmuster, her mit den verbotenen Früchten für Menschheit. Ja, careful what you wish for.
Oh, wir sind wieder bei den verbotenen Früchten, ja.
Ja, genau. Ja, also weitreichende Themen und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele der Hintergründe, die damit wiederum zusammenhängen, vor allem wenn wir dann vom UFO-Phänomen sprechen, das ja ein riesen Fass aufmacht.
Ja.
Und überhaupt vom Konstrukt unserer Realität, ich glaube, da kommt man dann schon recht schnell auf Aspekte, die vielleicht dann doch nicht mehr so leicht zu verarbeiten sind und ja, wo dann Menschen einfach sagen, ach, das will ich jetzt gar nicht wissen, ist mir wurscht. Mhm. Ich mache jetzt mein Bier auf und schaue das nächste Ländermatch. Und absolut nichts dagegen zu sagen, ist eh okay. Also,
sagst es richtig. Es ist nicht so leicht zu verarbeiten für alle, die damit beschäftigt sind. Das geht manchmal schon sehr tief. Ist das überhaupt möglich? Du sagst es. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, also ich glaube, an ein natürliches Ende hier kommend, es gibt ja jetzt auch einen Vortrag, der da jetzt demnächst von dir veröffentlicht wird, auch wieder von Hangar 18b.
Ja.
Der wird den, ja, wir haben das heute schon öfter erwähnt, das Beaumont quasi, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja. Und ja, genau, ich habe den Titel mal gehört von einem Wissenschaftler und hat mich schon zu denken gegeben. Und ich kann einfach den Leuten von Hangar 18b herzlich Danke sagen, dass ich mit ihnen arbeiten darf, dass sie mir da einen großen Teil der Arbeit übernehmen, weil die Gruppe, die ich vorher hatte, der eine beschäftigt sich jetzt mit dem Buch Gott und Götter und der andere mit Sternspektren. Und einer ist gestorben. Also ich bin froh, habe ich wieder eine Gruppe von jungen Leuten, die sich dafür interessieren und die das mitmachen. Also ich möchte herzlich Danke sagen, Hangar 18b. Und natürlich dir auch, dass ich da mal das vortragen durfte.
Oh, sehr, sehr gerne und sehr, sehr gerne wieder. Und ja, vielleicht einmal schaffen wir wirklich da ein bisschen eine größere Runde einmal. Das fände ich total toll. Vielleicht kannst du auch einmal nach Graz kommen, fände ich auch super.
Sicher.
Vielleicht nicht gerade im Hochsommer, da ist bei uns schon ziemlich heiß, vielleicht im Frühjahr oder mal im Herbst, weil auch da bei mir im Studio, weil natürlich müssen wir dann eine Sendung machen live, und bei mir im Studio kann es dann schon ein bisschen warm werden, sagen wir mal so. Also jetzt hat's,
das werde ich aushalten.
26 Grad hat es jetzt.
Das ist gut. Das ist gut. Ich habe gerne Wärme. Ja.
Das ist gut dann, ja.
Versprochen, ich komme.
Ja, super. Wenn du dir was wünschen dürftest für die Erdsteinforschung, was wäre das?
Oh, das ist schwierig. Dass ich vor den Archäologen hier in der Schweiz Vorträge oder einen Vortrag halten dürfte, und zwar nicht nur 30 Minuten, sondern 1-2 Stunden, um ihnen zu zeigen, wie reichhaltig das Thema Erdstelle ist. Ich weiß aber nicht, ob ich an die Leute herankomme.
Das ist eine klare Ansage, also falls das wer hört, Frau Wieder hat Interessantes zu berichten.
Ja, ich hoffe es.
Nicht nur du, aber auf jeden Fall du auch. Und du bist
Könnte Türen öffnen.
Genau. Die Pionierin der Schweizer Erdsteinforschung war heute mein Gast. Vielen Dank, Helen. Hat mich sehr gefreut. Du warst ein wunderbarer Gast und ich hoffe auf eine Wiederholung in der Zukunft. Bin schon sehr gespannt auf deinen nächsten Vortrag. Ich werde ihn dann auch in den News verlinken. Danke dir ganz herzlich und freue mich.
Ich habe zu danken. Herzlichen Dank, dass das gemacht werden durfte.
Oh ja.
Und für die Geduld.
Mit Geduld
und für dein Interesse.
Ja, also eben.
Du hast ja sehr viel vorbereitet auch.
Ja, also nichts im Vergleich zu dem, was du da reingesteckt hast an Arbeit. Also sehr, sehr gerne. Geduld braucht es nicht viel, weil eben das Ganze so interessant ist, dass es fesselt. Und es hängt mit vielen Dingen, glaube ich, zusammen. Und da ist noch so viel im Busch. Es ist großartig.
Du sagst es. Herzlichen Dank.
Danke dir. Okay. Tschüss.
Okay. Tschüss. Ciao. Tarek.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal Crop FM, übrigens die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, und da wird Virko Kade ein weiteres Mal mein Gast sein. Und wir setzen unser Gespräch vom vergangenen April fort, in dem ja sehr viele Aspekte seiner Bewusstseinsforschung in der Praxis offen geblieben sind, darunter zum Beispiel Erfahrungen, die an dieses ominöse 20-and-Back-Programm erinnern oder Begegnungen mit fremdartigen Entitäten etc., Raumschiffe und so weiter. Ich bin sehr gespannt, also da wird es ans Eingemachte gehen sozusagen. Und ja, mir bleibt nur mehr, mich herzlich zu bedanken für die interessanten Chatbeiträge. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 14. Juli 2023, wenn Virko Kade ein weiteres Mal mein Gast ist. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
It started in a valley with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding startled the baboo. We begged for happy endings, but someone nuked a zoo. Thank you. What would happen? I didn't hear you say. Fortune tellers got my soul, and they know that they go astray. And I remember where the deer's gone, shaving cowards in the sun. Placed her bets and waved goodbye, so I took her out and I was gone. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, but still time to find a way. And it's all about the outcome. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, but still time to find a way. And it's all about the